Schönen Sonntag, meine Damen und Herren. Die Sommerpause ist vorbei und wir sind zurück. Der Stahlberg-Doppelpass geht in die nächste Saison. Schön, dass Sie alle da sind. Und es ist unsere 30. Saison, muss man sich mal vorstellen. Der Doppelpass also feiert Jubiläum in diesem Jahr. Und es geht wieder los mit dem ersten Titel gestern schon für Bayern 04 Leverkusen. Supercup-Sieger zu Hause in Leverkusen. Nach Elfmeterschießen in einem begeisternden Spiel gegen einen starken VfB Stuttgart. Macht Lust auf diese Bundesliga-Saison. Unsere Themen heute. Mir san mir, hat der FC Bayern sein Selbstbewusstsein zurück? Im Pokal auf jeden Fall. Sah das in Ulm schon richtig gut aus. Klarer Sieg. Der erste Haken an die erste Pokalrunde. Und beim BVB Kompetenzgerangel bei Borussia. Explosive Stimmung hinter den Kulissen. Darüber sprechen wir. Sportlich war das aber auch absolut okay gegen Lübeck. Und wir schauen zurück auf die Europameisterschaft, denn nach der Euro ist vor der WM. Nagelsmann und Völler arbeiten am WM-Titel 2026. Und wir freuen uns sehr, dass der Sportdirektor des DFB hier ist. Hier ist Rudi Völler, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Natürlich auch heute Ayo von Handel und Band am Start. Hallo Rudi. Gestern noch in der Bayer Arena auf der Tribüne. Supercup, hat Spaß gemacht?
Ja, macht Lust auf mehr, ne? Kann man ja sagen. Total. Also klar, Bayer Leverkusen am Ende nochmal das Ding gedreht, aber auch die Stuttgarter haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Also, wir können uns alle freuen auf eine wunderbare Bundesliga-Saison, glaube ich.
95 haben wir begonnen mit dem Doppelpass. Ja. Und 95, wenn ich richtig weiß, war auch dein letztes Jahr als Spieler.
Wir 96.
Haben dein, 96, aber ja. Wir haben dein letztes Tor für Bayer 04 Leverkusen, dein letztes Bundesliga-Tor hier nochmal. Erinnerst du dich dran? Gegen 60.
Ja, gefreut habe ich mich trotzdem, ne? Aber gut. Ja. Nein, schön. Ich erinnere mich gerne, war, wie ja viele immer noch wissen, eine sehr anstrengende Saison. Wir sind ja fast abgestiegen damals. Man sieht auch so, wie ich die letzten Schritte da noch rumlaufe. Ne?
Ja, aber.
Schöne Erinnerung.
Und der Doppelpass hat dich auch begleitet natürlich. War es das erste Mal hier 97, da weiß ich es jetzt wirklich.
Ja.
Seitdem fast 40 Mal da gewesen. Was ist der Doppelpass für dich? Wir sehen die Bilder von deinem ersten Auftritt.
Ja, das ist, ja, ist eine gewisse Logik, wenn man so lange...
Noch ein bisschen anders, bisschen...
Ja, hab ein paar Haare mehr noch gehabt damals.
Ja, das genau, ich auch, ja.
Besser rasiert. nein, wenn man so lange in dem Geschäft ist, in diversen Funktionen, Spieler, Trainer, Nationaltrainer, Sportdirektor und jetzt wieder, dann ist man natürlich etwas mehr in den Medien und... Deswegen war ich wahrscheinlich auch so oft hier.
Und schön, dass du auch heute wieder hier bist. Gerne. Wir freuen uns sehr auf den Besuch von Rudi Völler, meine Damen und Herren. Und natürlich freuen wir uns auch auf unsere anderen Gäste. Und wir haben eine tolle Runde zusammengestellt. Ich begrüße die Kommentatorenlegende Bela Reti. Hallo Bela. Unser Mann aus dem Westen, freier Journalist, BVB-Experte Olli Müller. Hallo Olli. Von der Süddeutschen Zeitung zu uns gekommen, Philipp Selder. Hallo Philipp. Und natürlich auch in diese 30. Saison starten wir mit unserem Dopa-Experten Stefan Effenberg. Ja, guten Morgen. Und natürlich ist auch sie wieder dabei. Ich freue mich sehr, Katharina Kleinfeld zu begrüßen. Sie hat gleich zu Anfang die Frage der Woche. Katharina.
Schönen guten Morgen. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Endlich geht's wieder los mit der neuen Saison. Und endlich können Sie auch wieder teilnehmen bei uns am Doppelpass. Wir wollen natürlich Ihre Meinung hören. Es dreht sich bei der Frage der Woche in diesem Fall um das gestrige Spiel in gewisser Weise und um das, was die Mannschaft, die eben diesen ersten Titel geholt hat, in dieser Saison schaffen kann. Bayer 04 Leverkusen, die Erfolgsgeschichte, geht sie genau da weiter, wo sie aufgehört hat? Erstmal würde man sagen, ja, sieht eigentlich so aus, ne? Denn sie haben gestern Abend, wie gesagt, den Supercup gewonnen. Hier sehen wir nochmal die Bilder von dem Meister-Coup, beziehungsweise der Feierei mit der Meisterschale. Lukas Radetzky hat sie da in der Hand. Das Ganze ist ja erst ein paar Wochen alt. Und die Frage stellt sich jetzt, wer soll die denn jetzt stoppen? Wer soll sie daran hindern, dass sie wieder so weiterrennen? Der VfB Stuttgart hat es gestern Abend versucht. Die Bayern, die zum ersten Mal seit 2011 nicht im Supercup zugegen waren, die könnten das natürlich gewissermaßen, aber trauen sie es ihnen zu? Also die Frage der Woche lautet, trauen sie erstmal Bayern 04 Leverkusen die Titelverteidigung zu? A, die Antwort lautet ja, Xabi Alonso wird die Werkself sogar noch besser machen. Oder Antwort B lautet nein, Bayern wird beispielsweise dieses Jahr nicht nochmal schwächeln. Rufen Sie durch unter der 01379 011 011. Machen Sie mit und dann sind Sie Teil unseres ersten Doppelpasses dieser neuen Saison.
Dankeschön, Katharina. Und Rudi ist dann natürlich nicht ganz neutral, ist ja klar. Aber traust du Bayer zu, das Ding wiederzuziehen?
Ja, nicht nur wegen dem Spiel gestern. Klar will man natürlich den Titel verteidigen, aber es wird natürlich etwas spannender werden als im letzten Jahr. Da man so einen großen Vorsprung, den wird es wahrscheinlich nicht geben. Das wissen auch die Leverkusener, dass es in diesem Jahr ein bisschen schwieriger wird. Allein noch diese Belastung mit der Champions League, das war ja letztes Jahr nicht. Aber man muss sie erst mal schlagen, das hat man gestern auch gesehen. Aber es wird eine spannende Liga, den ja noch, wenn wir gleich besprechen. Ja, ja. Auch nicht nur die Bayern, es gibt ja auch noch die Dortmunder, die Stuttgarter, die Leipziger, also es wird spannend.
Absolut. Und schauen wir jetzt mal erstmal drauf auf dieses tolle Spiel vom gestrigen Abend. Supercup am Ende, siegreich, Bayer 04, Leverkusen.
Früher war mehr Konfetti, aber die Zeiten, als der Supercup für die Teams ein lästiges Spiel um die goldene Ananas war, sind auch vorbei. Stuttgart und Leverkusen wollen diesen Titel unbedingt. Und Meister und Vizemeister demonstrieren eine erstaunliche Frühform. Mit dem typischen Happy End für Leverkusen. Wie schon häufig in der letzten Saison steht der Meister mal wieder kurz vor der Niederlage. Und dreht die Geschichte trotz Unterzahl am Ende doch wieder zu seinen Gunsten. Der VfB macht ein sehr gutes Spiel, doch die besseren Nerven hat Leverkusen. Und schon wieder kommt ein neuer Pott in die Vitrine und schon wieder ist Leverkusen national nicht zu schlagen. Wir glauben daher, die Erfolgsgeschichte von Leverkusen geht nahtlos weiter.
Stefan, glaubst du auch an eine nahtlose Weitererzählung dieser Erfolgsgeschichte von Bayer 04 Leverkusen, auch in der neuen Saison?
Ich glaube schon, dass sie eine sehr, sehr gute Saison spielen werden, überhaupt keine Frage. Das haben sie letztes Jahr gezeigt. Sie haben sich weiterhin verstärkt. Ich finde auch mit, vor allen Dingen mit Garcia, einen zentralen Spieler geholt, der nochmal den Unterschied ausmacht. Die Mannschaft ist zusammengeblieben. Sie haben den perfekten Trainer für das Team. Sie sind weiter hungrig. Sie haben gesagt, zwei Titel reichen uns nicht. Wir wollen mehr. Und das ist schon Motivation für die Jungs. Und das haben sie gestern bestätigt. Und deswegen wird das eine sehr, sehr enge und auch spannende Saison, also in diesem Spiel. Ja.
Dieser Supercup, Bela, ist ja immer noch so ein bisschen ungeliebtes Kind, hat man den Eindruck. Aber gestern 11 gelbe Karten, eine rote, 4 Tore, ein Elfmeterschießen, Wahnsinnsstimmung. Also da kann man ja nicht sagen, dass das irgendwie nur eine Pflichtübung ist für die teilnehmenden Mannschaften.
Ich verstehe auch gar nicht, warum die Diskussion jetzt aufkommt. Seit 2010 haben wir den Supercup. Und gestern dieses Spiel hat Appetit gemacht auf die Bundesliga. Es war hochemotional, auch ohne Choreo. Also das geht auch mal. Aber die Mannschaften waren dermaßen motiviert. Und zum Thema Leverkusen, Fortsetzung, die haben am Anfang ja ohne Wirt und ohne Grimaldo, also ohne zwei Schlüsselspieler sogar angefangen und haben die Qualität weiter nachgewiesen. Es war ein großer Fußballabend für mich und es hat mir und den Fans riesen Spaß gemacht.
Also bei Leverkusen sind zumindest Stefan und auch Bela sicher, dass die weiter eine gute Rolle spielen. Aber der VfB war auch nicht schlecht gestern, ne?
Der VfB war sogar grandios, muss ich sagen. Ich bin nicht ganz verständlich gewesen, warum sie sich das Spiel noch haben entreißen lassen. Das liegt aber, glaube ich, in erster Linie an der Energieleistung von Bayer Leverkusen und an dem Wechsel, der natürlich entscheidende Kräfte nochmal mobilisiert hat. Aber ich fand den VfB richtig stark. Und wenn man auch schaut, wie viele wertvolle Spieler ihnen verloren gegangen sind, dann haben sie das schon ziemlich gut kompensiert. Also Jeff Chabot als Abwehrstütze, finde ich, hat einen herausragenden Auftritt gehabt.
Olli, Bayern 04 Leverkusen, in der letzten Saison war ja die Geschichte immer so, alle haben irgendwie gewartet, irgendwann kommt vielleicht der Einbruch, irgendwann passiert es mal, irgendwann drehen sie die Spiele nicht mehr zum Schluss. Den Gefallen haben sie der Konkurrenz nicht getan. Wie viel werden sie aus dieser Erfahrung der letzten Saison ziehen, auch für die neue Saison, wenn es vielleicht mal schwierig wird?
Also ich glaube, dass genau die Phase, die du da angesprochen hast in der Rückrunde, wo sie einige Spiele auch knapp gewonnen haben, auch spät gewonnen haben, wo man tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, bis zur 90. Spielminute geglaubt hat, okay, heute sind sie dann fällig. Das gibt ihnen natürlich noch mal zusätzliche Stärke, mentale Stärke. Es gab gestern auch, ich habe mir den Supercup im Fernsehen angesehen und da konnte man dann anschließend sehen, wie Xabi Alonso, das war noch vor dem Elfmeterschießen, wie Xabi Alonso auf die Spieler einredet, mit welcher Power, mit welcher Kraft er da, er hat seine Mannschaft sehr, sehr gelobt, hat sich bei ihm bedankt, auch für diese Mentalitätsleistung, die sie in diesem Supercup-Spiel gezeigt haben. Da merkt man tatsächlich, das ist absolut homogen. Über das fußballerische Potenzial müssen wir nicht reden. Die Herausforderungen sind jetzt natürlich andere. Sie werden gejagt werden. Das musst du vom Mindset erstmal hinkriegen. Aber ich glaube, dass sie in der Tat eine gute Rolle spielen werden. Also für mich sind sie der Top-Favorit auf die Meisterschaft.
Rudi, ist das Mindset denn so schwierig? Also ist das jetzt eine andere Situation als in der vergangenen Saison für Bayer? Wenn du plötzlich sozusagen der Gejagte bist, der Meister ist immer der Favorit?
Ja, das kennen sie in der Form nicht. Aber da werden sie gut mit umgehen. Das konnte man ja gestern schon sehen, wenn man als großer Favorit in das Spiel reingegangen ist. Xabi Alonso hat sich so ein bisschen sogar erlaubt, so mal die richtig Guten sogar auf der Bank zu lassen, um allen das Gefühl zu geben, dass sie dabei sind und dass sie auch wieder gute Verpflichtungen gemacht haben. Und also die werden sich da nicht von beeindrucken lassen. Aber es ist trotzdem ein Witz, was ich vorhin schon gesagt habe, die anderen Clubs, die haben sich gut verstärkt, es wird etwas enger werden, aber bei Leverkusen ist schon stark. Man muss sich mal vorstellen, gestern, ich war ja im Stadion, als die Stuttgart, hat man richtig gemerkt, dass die drei Einwechslungen kamen mit Wirtz, Schick und Frimpong, die waren eingeschüchtert. Man hat richtig gemerkt, obwohl ja bei Leverkusen ein Mann weniger war, das Gefühl war wieder 11 gegen 11 dann, ne, als die drei auf dem Platz waren. Und man hatte wirklich das Gefühl, das kippt jetzt noch. Ja, also wirklich Stuttgart, die wirklich auch wie schon in dem letzten Jahr tolle Spiele abgeliefert hat. Aber ab dem Moment hat man das Gefühl gehabt, oh, wir wackeln jetzt ein bisschen. So war es ja dann auch. Ne?
Ist denn Bayer noch besser geworden? Du hast Garcia zum Beispiel angesprochen als einen neuen Spieler. Haben sie sich wieder auf dem Transfermarkt optimal ergänzt?
Ich finde schon. Auf jeden Fall in der Spitze, in der Qualität nach oben auf jeden Fall. Wichtiger, viel wichtiger war aber, dass du diesen Kader zusammenhältst. Und das haben sie geschafft, bis auf eine Ausnahme. Und wenn du siehst, auch in dem Spiel gestern, dass der Hunger ja da ist. Und ich finde, man hat ja gesagt, oder ihr habt gerade gesagt, so, sie werden jetzt gejagt, wurden sie in der letzten Saison ja auch.
In der Rückrunde, ja.
Absolut. Genau, sie wurden in der Rückrunde gejagt. Und sie haben mal gewackelt, aber sie haben es immer drehen können. Und Rudi hat es ja gerade gesagt, drei Leute wurden gestern eingewechselt und auf einmal ist das nochmal eine neue Energie, ein ganz anderes Spiel. Und wenn du die Qualität, die er genannt hat, von der Bank bringen kannst, dann spielst du auf jeden Fall auch in dieser Saison um die Meisterschaft.
Es hat ja auch immer Methode. Also Xabi Alonso hat das ja erzählt, dass er in der Pause zu seinen Leuten gesagt hat, wir warten mal bis zur 75. Minute, um dann nochmal einen richtigen Gegenangriff zu starten. Ne? Und in der 73. kommt dieser Dreifachwechsel mit Grimaldo, mit Schick und Wirtz, der natürlich alles verändert hat. Es wirkt immer so ein bisschen so wie Leverkusen, wie kann das sein, dass sie schon wieder in der drittletzten Minute das entscheidende Tor schießen? Ja, es steuert darauf zu und zwar, weil es eben auch so kalkuliert ist. Also natürlich kann man es nicht immer genau berechnen, aber es gehört einfach zur Methodik.
Ja, also Xabi Alonso, das hat er also spätestens in der letzten Saison bewiesen, hat immer einen Plan und meistens einen richtig guten Plan. Jetzt gucken wir mal ein paar Szenen rein aus dem Spiel. Stefan, 11. Minute ging Bayern 04 in Führung. Boniface war es letztlich, der den Ball, der sowieso reingegangen wäre, dann noch über die Linie gedrückt hat. Aber da hat man schon sowohl bei der Ecke, aber bei der Flanke dann auch den Garcia gesehen.
Genau, dass das natürlich eine extreme Stärke ist von ihm, eben die Standards oder eben auch diese Flanken reinzuspielen. Die hat er perfekt auf den zweiten Pfosten gebracht und da kann der Torwart auch nichts machen. Also köpft ihn dann rein, er geht noch mit dem Fuß dran, war aber hinter dem Spieler, also wäre auch kein Abseits gewesen und von daher, das ist einstudiert und das ist natürlich dann auch die Handschrift von Xabi Alonso dann.
Rudi, der Garcia, was hat der für dich für einen Eindruck hinterlassen jetzt in dem ersten größeren Spiel?
Also gut, also ich kannte ihn auch nicht so gut wie vielleicht viele von uns auch. Ne? War ja dann überrascht. Ich bin zwar noch ein bisschen involviert, aber auch nicht richtig, wenn ich ehrlich bin. Hin und wieder erzählt mir der Simon oder Fernando, erzähl mir mal was. Aber nicht mehr so wie noch vor einem Jahr. Und dann war ich auch neugierig gestern. Also ich habe es ja auch jetzt das erste Mal dann wieder im Stadion gesehen und dann, das war schon herausragend. Also ist nochmal in der Spitze nochmal besser geworden und ja, ich kann mich nur wiederholen, das ist auch gut für uns alle, das wird eine wunderbare Bundesliga-Saison auf jeden
und
Fall.
Und dass es dann, Bela, so ein schönes Spiel geworden ist, lag auch daran, dass der VfB relativ schnell auf 1:1 gestellt hat. Und da war Melo, der auch einen guten Eindruck hinterlassen hat, vor allem in der ersten Hälfte, der das Tor vorbereitet und dann abschließt. Das war schon beeindruckend, ne?
War ein großer Abschluss. Und insgesamt, wir haben ganz viel über Leverkusen gesprochen gerade. VfB Stuttgart ohne Girassi, ohne Anton, ohne Endo. Man hat überhaupt keinen Qualitätsunterschied gemerkt zur letzten Saison. Also im Grunde genommen hat die Mannschaft genauso funktioniert unter Sebastian Hoeneß, trotz dieser doch sehr schmerzhaften Abgänge. Die haben viel mehr einbüßen müssen als Leverkusen, als alle anderen auch. Und trotzdem hat die Mannschaft denselben Eindruck hinterlassen wie in der letzten Saison. Das ist für mich ein schönes Kriterium auch für einen, ja, nicht nur Zweikampf, einen Dreikampf, vielleicht auch einen Vierkampf um die Spitze.
Also ich erinnere mich auch letztes Jahr an die beiden Spiele. Philipp, hast du ja auch gesehen, im Pokal und dann auch in der Meisterschaft. Schon da hat Stuttgart, das war wirklich die einzige Mannschaft,
die Leverkusen
am Rande der Niederlage hatte. Deshalb war der Respekt auch da von den Stuttgartern und haben es wieder, fand ich, trotz der Abgänge, haben die das hervorragend gemacht. Am Ende wieder als Verlierer vom Platz gegangen, aber trotzdem Komplimente an Stuttgart, die werden, da bin ich mir auch sicher.
Ich fand schon, dass sie im Defensivbereich hinten raus oder so, da waren sie für mich nicht mehr ganz so klar. Man soll jetzt nicht von diesem Supercup-Spiel dann zu weitreichende Rückschlüsse ziehen, weil natürlich logischerweise, du hast eine neue Innenverteidigung, Ito ist nicht mehr da, Waldemar Anton ist nicht mehr da, aber ich finde, dass sie insgesamt, sagen wir mal, auch in Sachen Transferpolitik einen guten Job gemacht hatten. Sie wussten, was auf sie zukommt irgendwo. Sie haben das auch, soweit es ging, bei Girassi jetzt nicht, aber bei den anderen Spielern, bei Waldemar Anton, bei Ito, hat man die Verträge noch verlängert, hat so zumindest noch Ablöse generiert. Und das, was sie jetzt dann gemacht haben, also sie haben Under fest verpflichtet, ist natürlich gewaltiger Batzen, der da an Ablöse fällig geworden ist. Ich finde auch, dass Demirovic ein guter Transfer für den VfB sein kann. Und sie haben etliche Spieler behalten, die sehr, sehr wichtig sind. Also Karasor ist nach wie vor da. Das ist der Taktgeber. Du hast mit Führich, wo ja auch Spekulationen da waren, der könnte vielleicht gehen. Du hast mit Führich auch einen Unterschiedsspieler, genau wie Undav jetzt, die du schon in der letzten Saison hattest.
Du hast mit Angelo Stiller noch einen, bei der Nationalmannschaft wahrscheinlich ein Thema werden wird, Nübel im Tor. Aber Sebastian Hoeneß, der Trainer, hat das gestern nach dem Spiel dann ein bisschen eingeordnet, die Schlüsse, die man vielleicht aus diesem Supercup-Spiel ziehen kann.
Hundertprozentig ist es so, dass wir aus dem Spiel lernen werden, ja, weil es einfach viel gibt, was wir rausnehmen können. Und wie gesagt, für uns war es wichtig, eine Rückmeldung zu bekommen, wo wir stehen. Wir sind am Anfang, es fängt neu los, es geht wieder um Entwicklungsschritte, die wir gehen müssen. Und da wissen wir heute spätestens, dass wir in die richtige Richtung gehen. Ja? Und trotzdem gibt es auch in dem Spiel natürlich wieder Dinge, die wir besser machen können.
Stefan, seine Analyse teilst du und die Art und Weise, wie er das einordnet, Imponiert dir? Gefällt dir?
Ja, ist ja genau richtig. Das hat er in der letzten Saison ja auch immer gemacht, nach den Spielen in der Analyse, hat er immer den Punkt getroffen. Und ich glaube, dass VfB Stuttgart nach wie vor in einer Entwicklung ist. Die ist ja nicht abgeschlossen. Also ja, auch wenn sie diese drei harten Abgänge zu verzeichnen haben, haben sie sich aber auch mit Chabot. Ich meine, wir haben über ihn geredet, der kam vom Köln, Absteiger, aber hat die besten Werte in den Zweikämpfen, in der Luft, am Boden. Also das ist jetzt kein großer Qualitätsverlust, finde ich. Und der Hunger ist auch bei den Stuttgart dann da und die Freude auf das, was sie spielen. Champions League, mehr geht ja nicht. Die Frage ist halt mit dem neuen Modus der Champions League, ob sie mit dieser Belastung denn zurechtkommen. Ich glaube ja und ich glaube auch, dass Stuttgart in dieser Saison eine sehr gute und erfolgreiche Saison spielen wird.
Dann gab es die rote Karte. Die gucken wir uns erst mal an. Terrier, auch ein neuer Mann. Wenn man es deutsch ausspricht, Terrier. Aber das lassen wir mal zur Seite. Und Stefan, du bist der Experte für solche Fouls bei uns.
Ja, Rudi ist auch ein Experte.
Ja, aber auf der anderen Seite meistens, der ist gefoult worden.
Nein, Fakt ist ja, er geht ja drauf, hat die Sohle drauf, zieht zwar nicht durch, aber trotzdem ist das dann im Ergebnis die rote Karte.
Aber es war keine Absicht, du hast recht, das war eine rote Karte, dem ist der Ball zu weit vom Fuß gesprungen.
Ja, aber dann muss ich ganz wegbleiben. Er geht aber drauf, zieht zum Glück nicht durch, das muss man schon sagen.
Also das ist der Vorwurf, den man wahrscheinlich machen muss, dass er in diesem Zweikampf dann einfach nicht mehr so hingehen darf. Ich bin mir auch sicher, der wollte das nicht, klar, warum auch.
Nein.
Im Mittelfeld gab es ja keinen Grund für. Und man konnte auch sehen, im letzten Moment wirklich, dass er nochmal versucht, nicht richtig zu treffen. Da hat ihn dann aber dann leider getroffen.
Ja, es sieht schon eine Zeitlupe schmerzhaft aus, finde ich.
Ja, also, ich bin da Verletzungen stehen, hat sich Gott sei Dank nicht verletzt, aber das ist... Kann man vertreten.
Jetzt, und man noch sagen, ist nach dieser Knöchel so leicht über dem Knöchel, aber trotzdem.
Aber wollte ja nicht. Ne? Wollte sagen, bis zu dem Zeitpunkt war das ein sehr faires Spiel.
Ja.
Ne? Und durch diese rote Karte war natürlich eine enorme Anspannung dann auch auf dem Platz. Deswegen gab es ja noch ein paar gelbe Karten. Danach auch auf den Rängen wurde es dann auf einmal richtig laut. Grundsätzlich hat es dem Spiel dann gut getan. Das wurde richtig emotional dann. Ne?
Total. Dann zweite Hälfte. Der VfB, wie gesagt, in Überzahl. Ja. 11-10 gehen sie in Führung in der 63. Minute. Erster Ballkontakt von Undaf. Stefan, und wie sie das spielen mit Führig und dann Kretzig, das ist schon nicht schlecht. Ne?
Genau, und mit dem ersten Kontakt eben durchgesteckt. Man muss... hier aber auch sagen, Undaf, und das ist ja seine Qualität, eben durchzulaufen und genau darauf zu lauern, da könnte der Ball hinkommen, könnte ja auch geblockt werden, aber das weiß er. Also das haben sie toll gespielt und da steht dann Stürmer, wo er stehen muss. Also es sind jetzt 3 Euro quasi, oder?
Ja, bitte. Die ersten 3 Euro dieser neuen Saison kommen von Stefan Ripfer. Aber Rudi, du hast ja... Dennis Undaf bei der Nationalmannschaft jetzt auch lange sehr, sehr nah und sehr intensiv erlebt. Was ist es für ein Spieler und für ein Typ? Was macht dessen Qualität aus und warum verstehst du dann wahrscheinlich auch, dass der VfB da doch einen ordentlichen Batzen Geld in die Hand genommen hat für ihn?
Ja, weil er viele Dinge mitbringt. Also als Typ sowieso, als Mensch angenehm und auch lustig und gut in die Gruppe reingebracht, auch während der Europameisterschaft. Und natürlich auch jetzt das Tor ist ja das beste Beispiel. Er ist ja nicht dieser klassische Mittelstürmer. Der ist natürlich auch, der sich ein bisschen fallen lässt, über die Außen kommt und selbst die Mitspieler gut einsetzt. Aber so in dem Moment dann auch trotzdem das weiß, wie dieser Spielzug, den haben die Stuttgarter auch gestern sehr oft gemacht, über die linke Seite, weiß genau, wann er sich dann im richtigen Moment dann von dem Gegenspieler, und das ist halt auch diese eine Sekunde, die er dann vorhin Kapi dann hatte, dann da reinläuft. Und dann ist es natürlich total schwer zu verteidigen. Wunderbare Flanke. Und dann ist er da und macht rein. Ne?
Warum war er noch nicht so weit bei der EM, dass er mehr Spielzeit gekriegt hat?
Ja, weil auch die Konkurrenzsituation auch so war, wie sie war. Wir waren ja vorne dann auch in diesen Positionen dann auch sehr gut besetzt. Aber er ist ja noch jung genug, ist in der Bundesliga, hat in Stuttgart jetzt den Vertrag, einen langen Vertrag. Also ich bin mir relativ sicher, dass er dabei bleiben wird.
Ja. Gucken wir auf das 2:2. Patrick Schick macht das am Ende, aber der Ball, der davor gespielt wird, hier gleich von Grimaldo, das ist natürlich, Rudi, das ist die große Kunst, ne?
Ja. Man schaut es immer, man hatte grundsätzlich aber auch auf der Tribüne erstmal geguckt, was dann doch unser Florian, unser deutscher Florian, der ja auch diese wunderbaren Pässe dann spielen kann, aber es war Grimaldo, hat das wunderbar gemacht. Und Patrick Schick, das ist natürlich auch dann wirklich dann eine große Qualität von Patrick, dass der dann in solchen Situationen, wenn er dann diese eine Chance
bekommt. Wenn du als Stürmer so einen Ball kriegst, dann
musst du noch reinmachen. Ja. Ja. Hört sich einfacher an, als es ist, aber der macht noch rein. Ne?
Er macht ihn rein. Ja, ja. Stefan, hätte Nübel den mit dem Fuß versuchen sollen abzuwehren?
Nein. Nee? Nein. Der geht so hier zwischen ja, ja, seinem Fuß und dem Arm. Du hast nur eine Sekunde überhaupt zu reagieren. Also du kannst denn nur spekulieren, das tun aber die Torhüter in der Regel dann nicht. Und von daher, aber nochmal zurück zu dem Pass. Also das zu sehen, ja, dass dieser Raum, diese Sekunde aufgeht, das ist schon außergewöhnlich. Und ich bin auch froh, dass Schick wirklich auch in Leverkusen geblieben ist. Ja, ja. Es waren ja so ein bisschen Diskussionen. Ich glaube, so einen als Stammspieler oder eben hinten dran zu haben, das ist auch, das ist Gold wert.
Ich glaube auch, dass darüber haben wir eben nicht gesprochen, aber es sind ja mit Schick und Boniface zwei exzellente Mittelstürmer wieder im Angebot, die beide in der vorigen Saison aus guten Gründen nicht so ganz bei Kräften waren oder nicht so vollständig zur Verfügung standen. Die machen die Mannschaft definitiv natürlich besser vorne. Und da wir eben, das muss ich mal anmerken, über den ersten Ballkontakt von Undav gesprochen haben, es war auch der erste von Krätzig. Mhm. Ja. Ja, ja. Und diese Dreifachwechsel, die hatten ja eine irre Wirkung, wenn man bedenkt, dass der dritte Mann war Silas und er hatte die letzte Ballberührung des Spiels, indem er den Ball über die Latte schießt. Also, und dann die drei, die reingekommen sind, die produzieren dieses Ausgleichstor in Zusammenarbeit. Also, ja.
Und dass das irgendwie in die Köpfe der gegnerischen Mannschaft kommt bei Bayern 04 Leverkusen, also in dem Fall beim VfB, dass die wieder so spät ein Tor machen, dass die wieder, das ist ja auch irgendwo klar. Also ist aber trotzdem nicht nur alles eitel Sonnenschein bei Bayern 04, denn Fernando Caro hat ordentlich einen rausgehauen, hat über Max Eberl gesagt, also ich halte von Max Eberl nichts, absolut nichts. Und ich würde mit ihm nicht verhandeln. Daraufhin hat dann Max Eberl relativ sanft reagiert.
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ich werfe gleich 3 Euro rein für Max Eberl hier in unser Schweinchen. Und wir sprechen über diesen Zwist gleich nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk Doppelpass. Also bleiben Sie auf jeden Fall dran. Bis gleich. Willkommen zurück im Airport Hilton in München zum Stahlwerk Doppelpass. Erste Sendung der neuen Saison, der 30. Saison in der Doppelpass-Geschichte. Rudi Völler ist heute bei uns, worüber wir uns sehr freuen. Und Katharina ist nach hinten in die Fans marschiert. Katharina.
Ja, absolut. Ich habe mich hier unter ein paar Bayern- und Stuttgart-Fans, wie man unschwer erkennen kann, gemischt. Und mit Fabian eben gerade schon mal gesprochen. Es geht um die Leistung von gestern Abend von Bayern 04 Leverkusen, die wir gesehen haben. Wir drehen uns ja bei dieser Frage der Woche eben um die Werkself. Und ich dachte mir, ich suche mir eben mal potenzielle Gegner und eben Gegner von gestern Abend, wie sie das gesehen haben. Wie hat man das als Bayern-Fan, Fabian, beobachtet, was die Werkself da gemacht
also,
hat?
Also ich sag mal, als leidenschaftlicher Bayern-Fan sagt man das nicht gerne, aber ich glaube, der Kader von Bayer Leverkusen hat natürlich auch die Option, dieses Jahr wieder vorne mitzuspielen. Und ich glaube, es wird schwierig für die anderen.
Jetzt gut dabei die Fische, wenn wir da vorne sind. Ja, holen sie wieder den Titel? Oder
ich glaube ja, weil der Kader einfach bis jetzt sich nicht wirklich geändert hat, also nicht verschlechtert hat. In der Spitze zusammengeblieben, Leistungsträger sind immer noch da. Jonathan da, Fragezeichen, was da noch passieren wird. Aber ich glaube, die anderen müssen sich warm anziehen.
Leider. Wie sehen das deine Kollegen, die auch Bayern-Fans sind hier?
Ich hoffe, dass das Imperium zurückschlägt und wieder Nummer 1 ist am Ende der Saison. Aber wirklich ein starker Kader war. Starke Spielgestalt von beiden. VfB stark, Leverkusen stark, echt top.
Also wir haben Hoffnung auf der einen Seite und eine klare Analyse auf der anderen Seite von einem fairen Sportsmann, von einem Bayern-Fan. Fabian, vielen Dank dafür. Dann hören wir mal rein, was Sie, liebe Zuschauer, am Dopaphon dazu gesagt haben, zu unserer Frage der Woche.
Leverkusen kann man nur den Hut ziehen. Nach dem Spiel gestern traue ich dieser Mannschaft die Verteidigung der Meisterschaft zu und sie könnten auch viele andere Titel noch holen.
Ich glaube nicht, dass Bayer Leverkusen die Topleistung vom letzten Jahr nochmal 1:1 wiederholen kann.
Also wie die Leverkusener gestern gespielt haben, vor allem den Druck, den sie in den letzten Minuten entwickelt haben, traue ich dieser Mannschaft alles zu. Ich traue auch die neue Meisterschaft zu.
Der FC Bayern wird den Leverkusener Meistertraum in dieser Saison beenden und startet eine neue Serie.
Luja, sage ich.
Letztlich haben sie es dann, Stefan, im Elfmeterschießen verloren, die Stuttgarter. Was ich ganz interessant fand, Torhüter von Bayer 04 Leverkusen, Lukas Radetzky, hat häufig eine Ecke angeboten, auch bei dem Elfer, den dann Franz Kretzig verschießt. Wir gucken mal drauf, das ist jetzt erst der letzte von Silas, da war es eigentlich egal, was er macht, weil der war deutlich drüber. Aber danach war es entschieden, der große Jubel von Bayer 04 Leverkusen. Aber ich wollte noch mal auf diese Taktik vom Torhüter raus, da ganz klar eine Ecke anzubieten. Man sieht es hier, Kretzig läuft an und Radetzky geht immer weiter in seine rechte Ecke.
Genau, und da gibt es eine ganz einfache Regel eigentlich für den Schützen, dass er nur einen Meter Anlauf nimmt, um den Ball dann zu schießen. Weil wenn du diese 4-5 Schritte brauchst zum Ball, ja. Radetzky werden wir gleich nochmal sehen in der Zeitlupe, orientiert sich natürlich dann wieder in die Mitte rein. Aber wenn dein Anlauf kurz bleibt und du dieselbe Ecke anvisierst, wird der Ball reingehen, weil der Torwart dann nicht mehr rüberkommt. Aber durch die 4-5 Meter Anlauf hat er natürlich im Kopf, so, und jetzt sieht man das, jetzt tippelt er rüber. Und ist eigentlich wieder in der Mitte, sein Ausgangspunkt.
Also fast in der Mitte. Ich glaube schon,
aber wenn er den Anlauf kurz hält, diesen einen Schritt, dann gehen sie rein.
Klar, er macht das ja, dann gehe ich mal von aus, mit Absicht, dass er den dann da hinschießt.
Ja.
Klar, du musst natürlich, du kannst es dann auch machen. Du musst ihn natürlich sehr platziert an den Pfosten, Richtung Pfosten schießen. Und das hat er natürlich nicht gemacht. Das war natürlich dann ein dankbarer Elfmeter, halb hoch, nicht ganz im Eck. Zwar im Eck, aber nicht ganz richtig im Eck. Das ist natürlich dann klar, den kannst du dann auch mal halten. Ne?
Aber diese Variante sozusagen, die Ecke anzubieten, wenn du dich als Schütze siehst, wie schwierig ist es, in die Ecke dann zu schießen, wo er eigentlich steht? Also, oder schießt du automatisch in die, wo jetzt erstmal, wenn du da stehst, mehr Platz scheint?
Scheinbar, da hat es funktioniert, die Taktik. Ich meine, einige Stuttgarter haben ja auch reingeschossen, da hat es dann nicht funktioniert. Die haben dann trotzdem ihr Ding durchgezogen. Das ist ja oft so bei einem Schützen. Du hast ja einen klaren Plan. Entweder guckst du den Torwart aus oder du hast dir eine Ecke vorgenommen oder vielleicht in die Mitte. Hat der Tapsoba gemacht. Mhm. Das machen ja mittlerweile viele. Ich finde, wenn du heute Elfmeter schießt, das war ja auch bei vielen Champions League-Spielen oder EM, unglaublich viele, die in die Mitte schießen, weil die Torhüter sich ja grundsätzlich immer in die Ecke werfen. Ist halt auch ein bisschen Glücksspiel, klar.
Aber es ist interessant, dass der Torwart mal die Initiative übernimmt. Ne?
Ja.
Und das ist schon echt. Ne?
Ja, aber wenn der Torwart dir das anbietet, musst du als Schütze reagieren und deinen Anlauf kurz halten. Ganz einfache Regel.
Aber wie machst du das dann in der Rolle von Franz Kretzig? Nochmal hingehen.
Ja, gut, er ist ja ein junger Spieler, er wird auch daraus lernen. Aber in dieser Situation hätte er eigentlich nochmal zum Ball gehen müssen, eigentlich den Ball nochmal hinlegen müssen und nur einen Schritt zurück. Und dann wäre ich gespannt, ob Radetzky wirklich sich darüber orientiert. Oder ob er in der Mitte geblieben wäre. Das hätte ich jetzt gemacht als Spiel.
Und glaubst du, das ist eine Variante, die sich durchsetzt? Ich meine, die Torhüter müssen ja jetzt auf der Linie
kleben. Aber jetzt haben die Spieler ja die Lösung von mir.
Ja, genau.
Aber es ist ja nicht einfach, eben mit so kurzem Anlauf platziert und hart in die Ecke zu schießen. Also da tun sich ja schon viele schwer. Ne?
Ja, okay. Jeder Schütze ist anders, ganz klar. Der eine braucht einen 8-Meter Anlauf und tippelt eher dahin. Der andere braucht einen kurzen. Also ich habe eher den kurzen Anlauf geliebt. Wirklich nur diesen einen Schritt und dann wusste ich auch vorher, wo ich hinschieße, weil ich wusste, durch diesen einen Schritt, wenn ich ihn dorthin treffe mit auch einer gewissen Geschwindigkeit, dann kann der Torwart auch in die Ecke springen, dann hält er den Ball nicht.
Ja, verstehe. Dennis Undaff auf jeden Fall war nach dem Spiel dann doch ordentlich bedient. Sie waren so nah dran, hätten das Ding fast gezogen. Und am Ende war es Bayer 04 Leverkusen, die den Supercup in die Höhe gestreckt haben.
Vor allem nach der roten Karte dachte ich, das ist jetzt unser Ding. Das werden wir nicht aus der Hand geben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl jetzt nach dem Spiel, dass wir irgendwie immer gegen Leverkusen am Ende irgendwelche Fehler machen, auf einmal aufhören, Fußball zu spielen und dann natürlich bestraft werden gegen so eine gute Mannschaft. Und das darf nicht passieren. Das sollte nicht passieren, aber irgendwie passiert es immer wieder. Und mittlerweile bin ich es auch leid, irgendwie mal sauer zu sein nach so einem Spiel, weil wenn du jetzt das dritte Mal verlierst gegen die ausgerechnet so, dann nimmst du es jetzt einfach hin und versuchst einfach nächste Woche wieder gute Leistung zu bringen und gegen Freiburg zu gewinnen.
Das ist wahrscheinlich die richtige Herangehensweise. Was bleibt dir auch anderes übrig? Hm? Ja, ich habe es vor der Werbung gesagt, Fernando Caro hat ordentlich einen rausgehauen. Ja, hält nichts von Max Eberl. Rudi, ist das too much gewesen von Fernando?
Ja, zuallererst, ich habe ja mit der Frage gerechnet.
Ja,
und diese,
ist viel Geld
gibt's ja,
mitgebracht.
Da gibt es ja nicht nur drei, ich muss ja dann auch 6 Euro reinschmeißen. Und die hole ich mal von Fernando Caro zurück, ist ja klar. Ne? Der hat den Fehler gemacht. Genau. Nein, Spaß beiseite. Klar, er weiß natürlich, dass es falsch war. Er hat sich ja dann auch unmittelbar oder kurz danach dann auch dafür entschuldigt, dass es natürlich ein bisschen zu direkt war, aber natürlich auch aus einer gewissen Geschichte heraus geschuldet. Wir wissen ja alle, dass es gerade oder schon seit längerem Gespräche gibt wegen Jonathan Tah, ob er bleibt oder zu Bayern München geht. Es gab vor längerer Zeit eine Anfrage, auch ein Angebot, das natürlich erstmal, wie das halt ist in diesem Geschäft, bei Leverkusen logischerweise abgelehnt hat. Und man hat sich jetzt im Laufe der Zeit nicht geeinigt oder es gab wenig Gespräche. Und das ist halt so eine Situation, die ist halt unbefriedigend, vor allem für Bayer Leverkusen. Das muss man, braucht man nicht im heißen Brei rumzureden, weil du ja dann auch nochmal vielleicht was machen willst, wenn es dann zum Transfer kommt. Und das ist halt unbefriedigend. Und da aus dieser Situation heraus vor Fanclub-Vorsitzenden, die Veranstaltung habe ich oft gemacht in den letzten Jahren. Ich weiß, da will man natürlich auch ein bisschen lustig sein. Wer will denn den Fans ein bisschen was geben? Und da hat er sicherlich war es ein bisschen ein Tick zu hart gegenüber Max. Aber das hat er bereut, ich weiß es. Und ich bin mir relativ sicher, ich weiß nicht, ob sie jetzt schon Kontakt hatten. Ich glaube, zu Dresden hat er, zum Vorstandsvorsitzenden hat er, dem hat er telefoniert. Und ich bin mir sicher, dass er auch mit Max nochmal Kontakt aufnehmen wird.
Trotzdem, Rudi hat es ja auch gesagt, da gibt es eine Vorgeschichte. Also dieses Werben um Tah letztlich, hat sich wahrscheinlich Max Eberl da relativ weit vorgetraut und wurde zurückgepfiffen? Oder wie siehst du das, Philipp?
Ich weiß nicht, wie es intern vor sich gegangen ist, aber die Leverkusener erzählen, dass sie sich mit den Bayern über den Wechsel unterhalten haben und dass sie tendenziell eigentlich so einen Wert ermittelt haben. Und dann kam halt wochenlang plötzlich nichts mehr und trotzdem hängt dieser Transfer ja irgendwie in der Luft. Ne? Und die wollen natürlich ihren Kader planen und müssen unter Umständen darauf reagieren, dass ihnen ihr Abwehrchef verloren geht noch. Und das sorgt natürlich dann allmählich für Unmut und Verärgerung. Insofern verstehe ich zumindest das Motiv, das Fernando Caro hatte. Die Art und Weise, ja, gut, es ist ja auch ein Stück Folklore gewesen, ja. Ne, vor Fans. Und man sah es ja, es war so ein bisschen wie politischer Aschermittwoch. Dann wird eben der Gegner mal ein bisschen
schon, aber du sagst,
aber ja nicht. Es steckt doch ein bisschen Uli Hoeneß in Fernando Caro, oder?
Ja, ein bisschen schon. Ja.
Unerwarteterweise. Die Frage, wenn wir reden über Jonathan Tah, die Bayern müssen sich doch die Frage stellen, brauchen wir ihn überhaupt?
Ja, offensichtlich schon, sonst würden sie ihm ja kein Angebot geben.
Ich glaube,
geben.
Mittlerweile haben sie mal noch mal weiter überlegt und gesagt, wir müssen unseren Innenverteidigern auch mal das absolute Vertrauen aussprechen. Das haben sie im letzten Jahr nicht gemacht. Das haben sie im Jahr davor nicht gemacht. Sie haben immer gewechselt. De Ligt hat gespielt, 5 Spiele, 4-mal auf die Bank. Kim kam mal rein, wieder raus. Upamecano kam mal rein, dann aber 5, 6 Spiele wieder auf die Bank. Du hast nie die Stabilität bekommen, nie dieses Vertrauen. Und ich glaube, mit denen, die Bayern jetzt haben, mit Kim, mit Upamecano und da ja hinten dran, der herausragend gespielt hat übrigens.
Ito kommt auch noch dazu.
Ito kommt noch dazu. Stanisic könnte die Position auch spielen. Bist du gut aufgestellt? Und von daher würde ich das nochmal überlegen, warum sollen wir überhaupt Jonathan Tah holen?
Ja, aber warum?
Aber den Vorstoß.
Aber warum hat dann Max Eberl diesen Vorstoß
genommen? Ja, es gab ja auch Erwägungen, Kim oder Upamecano unter Umständen zu veräußern, wenn sich deine Interessenten gemeldet hätten, was offenbar nicht der Fall
ist. Also sollte es tatsächlich da jetzt vielleicht auch ein Umdenken in München gegeben haben, dann würde ja dieser
dieser Frust von Fernando Caro, wo viele gesagt haben, ja, vielleicht ist er frustriert, vielleicht stimmt es auch, dass er emotional ist. Trotzdem, wenn ich sowas sage, auf einer öffentlichen Veranstaltung mit Fans, dann kann ich hinterher nicht überrascht sein, dass es auch publik wird und dann
naja, für Wirbel und wenn du sowas sagst,
aber dann
meinst du es
so,
ja auch so,
natürlich,
oder?
Natürlich. Also sollte es tatsächlich so sein, wie Stefan das jetzt vielleicht andeutet, dann könnte man den Frust vielleicht sogar umso mehr verstehen. Aber grundsätzlich ist ja auch klar, du möchtest als Fernando Caro, genauso wie jeder andere Manager, natürlich irgendwann mal Klarheit haben, wie sieht die Struktur deiner Mannschaft aus, mit welcher Mannschaft gehst du tatsächlich in die Saison.
Und es ist ja überhaupt kein ungewöhnliches Gebaren im Fußball, dass man sich nach Spielern erkundigt, dass man mal spricht und dann vielleicht sagt, jetzt, die Dinge haben sich geändert. Aber ich glaube, es geht eher darum, sich dann nicht zu melden sozusagen. Einfach sozusagen zu ghosten, wie man heutzutage sagt. Das ist das Problem wahrscheinlich, oder?
Genau, und wenn die Bayern ihn nicht mehr haben wollten, so wie es den Eindruck hat, kann man ihn auch absagen.
Ja, das meine ich.
Könnte man auch absagen. Und, aber das ist dieses ganze Säbelrasseln, das ist handelsüblich vor jeder Saison. Also das ist jetzt nichts Neues, nur die Aussage von... Die höhnishafte Aussage von Caro, das ist überraschend eigentlich. Man hat ihn auch sehr besonnen zurückgenommen. Eher, also Rudi Völler hat dir so zugetraut. Der ist ja temperamentvoller, ne, als Fernando Caro, oder doch nicht? Ich weiß nicht.
Der ist ja, ne? Kommt drauf an. Ja, ich bin ruhiger geworden, ne, im Laufe der Jahre. Nein, ich kann mich ja nur wiederholen. Ich weiß ja, Fernando tut das. Ich habe ja gestern noch mit ihm lange gesprochen vom Spiel. Klar, der würde das natürlich heute in der Form nicht mehr machen. Natürlich war das bei ihm so ein bisschen innen drin im Magen, das musste dann irgendwie raus, war sicherlich nicht ganz in Ordnung, aber am Ende des Tages wird es alle überleben.
Aber ehrlicherweise, ich freue mich ja eigentlich immer, wenn jemand auch mal,
ja,
genau. Jetzt kommen 3 Euro von mir, sein Herz auf der Zunge trägt.
Ja, voll.
Also letztlich hoffe ich, dass sich Fernando Caro da zwar entschuldigt, aber nicht wirklich verändert. Tut ja gut. Tut uns ja allen gut. Und ich glaube, nach der Reaktion von Dresen und dann auch der doch relativ entspannten Reaktion von Eberl, Mund abputzen und weiter. Oh, schon wieder 3 Euro.
Ich glaube,
jetzt haben wir den Lauf, mein lieber Scholli. Aber gut, die Saison ist jung, das Schweinchen muss voll werden. Ja?
Wobei die Frage in der Tat bleibt, reden Sie noch miteinander oder nicht?
Gut, also ich bin mir relativ sicher, dass die Wertschätzung von Fernando Caro zu Max Eberl natürlich eine andere ist, als was dieser Satz, dieser eine Satz aussagt. Es war wirklich dann vielleicht ein bisschen unglücklich ausgedrückt, aber im Grunde mehr dieser Frust, ja, jetzt, was ist denn jetzt eigentlich? Ne? Wie geht's denn jetzt weiter? Weil es ist ja der Ende August ist nah. Ja. Ne? Wir wollen ja auch jetzt mal gucken, wie es aussieht. Und das kann ich auch, ist auch kein Geheimnis, es gab halt auch in dieser Personale schon seit längerer Zeit keinen intensiven Austausch mehr. Und das ist das, was halt so ein bisschen nervt.
Die Frage ist in der Tat, würden Sie im Fall der Fälle noch mal miteinander über Jonathan Tah reden, ne? Falls der Markt sich noch einmal bewegt, was ich nicht glaube.
Aber für Tah wäre es doch auch nicht schlimm, noch ein weiteres Jahr bei Bayer Leverkusen zu bleiben und seine Entwicklung weiterzugehen.
Nein.
Ich meine,
also mal zu Jonathan Tah zu kommen. Jonathan Tah, ich habe ja, ist ja noch, viele weiß es, ich noch geholt vor vielen Jahren vom HSV, beziehungsweise war ausgeliehen noch zu Fortuna Düsseldorf. Der hat eine unglaubliche Entwicklung genommen, war ja vorher schon Nationalspieler, hat in den letzten 1,5 Jahren noch mal einen Sprung nach vorne gemacht, ist ein überragender Innenverteidiger, der auch gestern, als er reinkam, nach dem Platzverweis gefühlt danach keinen einzigen Zweikampf verloren, was ja auch letzte Saison oft so war. Also ist natürlich auch ein enorm wichtiger Spieler, und das darf man nicht vergessen. Bei aller Qualität, die Bayer Leverkusen hat, ist Jonathan Tah ein enorm wichtiger Spieler für Bayer Leverkusen, aber natürlich auch für die Nationalmannschaft. Deswegen hat er ja auch bei der EM gespielt.
Aber dann kann ich verstehen, dass mit ihm verlängern und sagen, also er hatte ja eine Ausstiegsklausel oder hat eine, letztes Jahr. Die hat auch keiner gezogen. Er hat ja immer mal wieder, hieß es ja Premier League vielleicht und so weiter. Und möglicherweise hätte Bayer jetzt gerne auch dieses Geld einfach nochmal mitgenommen für Jonathan Tah. Er ist ja Ende 20, ne?
Klar, Bayer Leverkusen ist halt am Ende dann trotzdem ein Verein, der natürlich ungern Spieler ablösefrei gehen lässt. Ne? Klar wird es dann auch noch mal Gespräche geben, wenn es jetzt nicht zustande kommt, wie es dann weitergeht mit ihm. Klar, das ist auch kein Geheimnis, grundsätzlich hätte man sich ja auch gerne geeinigt. Mhm. Ne? Klar, da gibt es halt immer unterschiedliche, das ist halt im Profifußball so, Meinungen und Einstellungen, was dann so ein Spieler noch kostet im letzten Vertragsjahr. Ja, Stand jetzt hat man sich noch nicht geeinigt.
Aber jetzt wird es natürlich schwer, wenn die Bayern nochmal anklopfen sollten, also Emotionalität als Hintergrund für diese Aussage von Fernando Caro hin oder her, die steht ja jetzt nun mal im Raum. Und da muss man ja kein Prophet sein, dass sollte dieser Fall eintreten, dass die Bayern tatsächlich sagen, komm, lass uns nochmal reden, dass er dann gefragt werden würde, wie jetzt doch. Verhandeln
ja, aber das wird das muss man kaputt. Das ist, glaube ich, kein Problem. Also das bei aller jetzt Diskussion oder mal ein kleiner Streit, dann wird man sich trotzdem an den Tisch setzen. Also das oder telefonieren, das ist überhaupt kein Problem.
Klar ist, es steht ja das Wort des Aufsichtsrats des FC Bayern, erst wenn wir was verkaufen, wenn wir Geld einnehmen, können wir auch wieder was ausgeben. Sollte das passieren, Stefan, glaubst du denn, dass die Bayern nach wie vor dann sagen, dann ist TAR unser Ziel?
Ich habe das ja eben erklärt. Also es würde
ja, aber das ist ja deine Haltung gewesen.
Ja, das ist meine Haltung. Und ich sage jetzt nicht was anderes. Also ich stehe dazu.
Aber ich frage dich, was du glaubst, was man beim FC Bayern entscheidet.
Ja, aber sie könnten oder würden ihn ja dann im nächsten Jahr auch bekommen. Denn ist er ablösefrei. Du könntest ihn bekommen, mit Sicherheit. Der Junge ist 28, nächstes Jahr dann 29. Logisches Rechnen. Und dann hättest du ihn...
Bravo!
Und dann hättest du ihn ablösefrei. Und er wird ja von seiner Qualität und von seiner Entwicklung, das wird ja nicht nach unten gehen, im Gegenteil. Er wird ja noch durch seine Erfahrungen mehr und noch stärker werden. Von daher würde ich eher das Auge darauf legen, wirklich ihn nächstes Jahr zu verpflichten. Um auch mal Ruhe zu haben im eigenen Kader mit den Innenverteidigern, die der FC Bayern jetzt in seinen Reihen hat.
So wie ich es verstehe, haben die Leverkusen auch eher Angst davor, dass noch ein englischer Verein in letzter Minute kommt und ein Riesenangebot macht. Das kann man einfach nicht ausschließen. Und das macht ihnen schon ein bisschen Sorge, denn sie können dann möglicherweise
nicht mehr selber reagieren. Ja, das ist natürlich immer das Problem. Je näher dieser Deadline-Day rückt, desto schwieriger werden die Entscheidungen oder beziehungsweise desto kniffliger wird es, möglicherweise Ersatz zu finden. Kommen wir zur Nationalmannschaft. Wir haben einen tollen Sommer hier erlebt in Deutschland, eine Heim-EM, die am Ende noch etwas besser hätte sportlich ausfallen können. Es war ja sehr, sehr knapp. Julian Nagelsmann hat nachher, der Bundestrainer, sich sehr emotional in der Pressekonferenz geäußert, wie ich finde, sehr eindrucksvoll und hat, Rudi, ein Ziel ausgegeben, nämlich den WM-Titel 26. Und so hörte sich das an.
Ja, traurig ist das. Traurigste ist, dass ich ein Heim-EM wahrscheinlich in meiner Karriere auch nicht mehr kommt. Das tut weh und auch, dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird. Tut auch weh. Die gefällt euch die Aussage, gell? Wenn man die Augen alle groß, Wahnsinn. Was soll ich jetzt sagen, dass man in der Vorrunde ausscheidet? Natürlich will man Weltmeister werden, ist doch klar. Das will jede Mannschaft, die in der Quali teilnimmt, 25 übrigens.
Ja, jeder will natürlich der Weltmeister werden und ich finde es ja auch gut, dass er hohe Ziele formuliert. Wir sprechen gleich mit Rudi Völler drüber, wie der Weg bis dahin ist. Nations League, auch da kann man einen Titel gewinnen. Die Bayern werden noch Thema sein. Der BVB, da knirscht es ja auch ordentlich hinter den Kulissen. Und Sie nutzen jetzt die Chance auf 1.000 Euro und auf ein Multimedia-Paket im Wert von 3.000 Euro. Wie es geht, sehen Sie jetzt und wir melden uns gleich zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Das Airport Hilton von außen und von innen. Schauplatz auch in dieser Saison für den Stahlwerk Doppelpass. Und damit herzlich willkommen zurück. Rayo von Hadl und Band unterhalten uns wie immer musikalisch. Und wir sprechen gleich mit Rudi Völler, dem Sportdirektor des DFB, über die EM und die Ziele der nächsten Jahre. Aber vorher Katharina.
Ja, haben wir noch einen Hinweis in eigener Sache. Wir wollen Sie ermuntern, bei unserem Tippspiel mitzumachen, was natürlich auch in dieser Saison wieder stattfinden wird, auf tippspiel.sport1.de. Und damit Sie da auch wirklich Bock drauf haben, gibt es attraktive Preise zu gewinnen. Unter anderem einen Tischkicker beispielsweise. Und unsere Experten, nicht alle, aber einige machen mit. Peter Neururer beispielsweise, der da auch schon einige Male das Ganze für sich entscheiden konnte. Mario Basler ist mit am Start, Mike Franz und. Und das Ganze sieht dann, wenn Sie sich da reinklicken, so aus. Übrigens geht es da beispielsweise um die Bundesliga, Zweite Liga, DFB-Pokal und die Champions League. Und dann könnten Sie jetzt für den ersten Spieltag beispielsweise schon direkt Ihre Tipps abgeben, was Sie da so denken. Rangliste findet man hier. Bonusfragen muss man oder kann man dann auch noch beantworten, beispielsweise wer wird deutscher Meister. Also gerne einmal durchklicken, mitmachen und dann kann man sich auch möglicherweise mit unserem Moderator hier messen, der vorhin noch zu mir sagte, Mensch, da hat niemand gratuliert, dass ich vergangene Saison hier eigentlich als Tippspielmeister vom Platz gegangen bin, sozusagen. Komm, einmal Applaus für Flora.
Ich weiß gar nicht, ob es stimmt.
Ich weiß
auch irgendwann
nicht,
mal vorne bei den Experten, aber natürlich weit hinten in der Gesamtrangliste, ja, ja. Nein, also kann man sich mit uns messen. Machen Sie also mit bei unserem Tippspiel. Ich werde es hoffentlich dann diese Saison auch wieder hinkriegen. Manchmal habe ich auch vergessen zu tippen. Deswegen war ich so weit hinten in der Rangliste. Aber es gibt
das
zum
wundert
Glück,
mich nicht.
Nee, du hast ja irgendwann aufgegeben.
Ja.
Weil du nicht gut genug warst.
Nö.
Aber den WM-Tipp hat er gewonnen, sagt man mir da gerade.
Was habe ich gewonnen?
Den EM-Tipp hättest du...
Ja, ach so, ja, ich habe den gewonnen.
Nee. Ja. Aber wenn du tippen würdest, wir hatten ja gerade Julian Nagelsmann gehört, wären wir denn Weltmeister?
Ich tippe ja nicht. Ich tippe nicht mehr. Ich wünsche mir das natürlich. Ich wünsche mir, dass die Euphorie, die eben hier in dem Land eben entfacht wurde, mit wirklich zum Teil auch wirklich guten Spielen, dass es weitergeführt jetzt wird in der Nations League jetzt erstmal. Sind auch schwierige Spiele, Ungarn, Niederlande. Und dann im Hinblick auf die WM, auch wenn das noch ein bisschen weit weg ist, wünsche ich mir das natürlich. Ich glaube, mit Rudi Völler in der Position, mit Julian Nagelsmann, haben auf jeden Fall zwei frühzeitig verlängert, die das Boot schon in die richtige Richtung bringen oder gebracht haben. Ob sie Weltmeister werden, da kommen noch ganz große. Ja? Also das wird mit Sicherheit hart. Aber dann tippe ich auch wieder.
Okay. Bela, ist das gut, dass Julian Nagelsmann den WM-Titel...
Ja. Ja? Ja, als deutscher Nationaltrainer muss man den Anspruch auch haben, auch wenn das beste Turnierergebnis war seit 2016, Viertelfinale waren Millimeterentscheidungen im Grunde genommen gegen den späteren Europameister. Also es hätte sogar jetzt schon klappen können mit dem EM-Titel, obwohl objektiv bei Spanien schon die stärkste Mannschaft. Das muss man jetzt ganz klar anerkennen. Aber ich sage ja, zwei Jahre vorher, Deutschland wird Weltmeister.
Und... Rudi, macht man sich da Druck, wenn man sowas öffentlich so äußert? Oder ist das normal? Muss das normal sein?
Ja, das muss normal sein. Ist ja auch so ein bisschen aus der Situation heraus geschuldet. Abend vorher sind wir ausgeschieden. Und das ist halt auch Julian Nagelsmann. Ne? Das ist ein junger, erfolgreicher Trainer, der natürlich auch mit seiner Art dann auch ein bisschen nicht provozieren will, aber einfach eine Aussage macht, die natürlich auch uns allen gut getan hat. Weil wir es uns auch verdient haben. Ich meine, so eine Aussage ein halbes Jahr vorher hätte die nicht gemacht. Aber wir haben es natürlich uns verdient, weil wir es halt auch während der EM oder kurz davor, die beiden Spiele waren ja auch wichtig noch, die Freundschaftsspiele, die wir, oder im März diese Spiele gegen Holland und in Frankreich, die beide gewonnen worden sind. Und dann auch mit dem Eröffnungsspiel, das dann super lief. Und dann auch die Spiele danach und vor allem auch das Spiel gegen die Spanier. Wir haben uns... Wir dürfen jetzt nicht größenwahnsinnig werden, aber ich glaube schon, dass wir uns wieder an die Weltspitze rangespielt haben. Und da wollen wir noch näher ranrücken. Ne? Und die Qualität und die Möglichkeiten, gerade mit unserem Spielermaterial, sage ich immer so gerne, mit unseren Musialas und Wirtzes, die dann natürlich dann die nächsten Jahre da den Taktstock dann auch haben sollten. Und mit den anderen Spielern drumherum. Ich glaube schon, dass wir eine gute... erstmal gute Nations League, dann auch eine Qualifikation. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir müssen sich auch noch qualifizieren. Ne? Sollten wir dann auch schon
und schaffen. Das ist immerhin immer gelungen.
Das ist immer gelungen.
Ja. Genau. Aber, alle Länder vor
aber trotzdem geschenkt.
Jedes Mal dabei. Italiener nicht, genau. Holländer nicht.
Ja, ja. Deshalb aufpassen wir trotzdem ein bisschen. Aber klar, der Anspruch gerade nach so einer Leistung jetzt, der muss dann einfach hoch sein. Und das wird auch jetzt so sein. Wir haben es ja gerade gesagt, wir spielen jetzt im September ist ja gar nicht mehr lange, noch zweieinhalb Wochen, drei Wochen spielen wir gegen die Ungarn in Düsseldorf. Und da erwarten wir ja auch, weil wir ja gemerkt haben, dass es jetzt seit vielen Jahren wieder eine richtige positive Grundstimmung, fast eine Euphorie jetzt auch da war bei der EM oder war eine da. Und das müssen wir natürlich beibehalten. Also wir dürfen keinen Zuschauer verlieren, keinen Fan, keinen Deutschen. Die müssen alle mit Zittern, noch teilweise mit Leiden. Wir werden auch wieder mal ein Spiel verlieren, aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass wir in den zwei Jahren jetzt bis zur WM einfach immer das Gefühl haben, alle, die eingeladen werden, so wie jetzt bei den Spielen, dass jeder gerne kommt und auch jeder alles gibt und dass wirklich auch bis zur letzten Patrone dann auch gekämpft wird. Und das ist enorm wichtig und das wollen die Menschen sehen. Ja, und dann, ja.
Ja. Die letzte Patrone, Rudi, sind natürlich auch 3 €. Tut mir echt leid, aber...
Genau.
Jetzt haben wir das Schweinchen auch noch so weit weggestellt, dass man immer aufstehen muss. Aber eigentlich muss man dann ja auch sagen, dann wollen wir auch diese Nations League gewinnen. Ja, das ist auch ein Titel.
Klar, das wird sich ja dann auch ergeben aus den guten Ergebnissen. Ich glaube, wir sind immer Step by Step. Ich glaube, das Wichtigste, wie eben schon gesagt, ist erstmal das erste Spiel jetzt nach der Europameisterschaft, dass wir die Menschen weiterhin mitnehmen. Also wenn du dann wieder sofort in so eine Lethargie reinkommst und so, ja gut, komm, der eine sagt dann ab, der andere hat eine kleine Zerrung, wir spielen ja dann nächste Woche in der Champions League, da müssen wir die
Glatte hoch. Das geht nicht mehr, ja?
Das geht nicht. Also da werden wir auch, jeder dann kommt, der muss dann auch von Anfang bis Ende muss er Gas geben. Wie gestern bei dem Spiel. Ne? Das war jetzt ja auch für viele war das ja so ein bisschen ein besseres Freundschaftsspiel, aber am Ende war es kein Freundschaftsspiel. Das ging gestern um alles, das war wunderbar zuzugucken. Und so muss es auch bei den Länderspielen sein, das ist ganz wichtig.
Aber ich glaube, da ist gerade das, diese Emotionalität und diese quasi schon leistungsbereit zu den Länderspielen anzureisen, jetzt auch zu spielen in der Nations League oder auch von mir aus zu Testspielen, die hat es ja in den letzten Jahren nicht immer gegeben. Und da ist jetzt tatsächlich, und ich hoffe mal, dass das nachhaltig sein wird, sowas wie ein neuer Geist entstanden. Weil Hintergrund der Aussage von Julian Nagelsmann, wo ich auch geschluckt habe, oh, ist das Punkt, lehnt sich aber weiter
aus dem Fenster.
Ist ja die Emotionalität, ist ja die Entschlossenheit.
Ja.
Und da hat er ja auch richtig was auf den Weg gebracht vor der EM mit diesen überraschenden Nominierungen, wo einige dann auf einmal nicht eingeladen waren. Die dachten, die hätten so eine Art Wildcard für die Nationalmannschaft. Dadurch ist was Neues entstanden. Und der nächste Punkt ist dann natürlich die Stimmung, die die Jungs während des Turniers geweckt haben. Mhm. Das hat es ja in der Form lange nicht mehr gegeben. Und das muss natürlich jetzt auch den vielleicht etwas graueren Alltag in der Nations League, ohne diese Turnierstimmung, muss das natürlich auch überstehen. Da muss auch Feuer brennen dann.
Ist denn, Philipp, diese Aussage von Rudi Völler richtig? Wir sind ganz nah dran an der Weltklasse? Oder haben wir uns jetzt durch dieses Heimturnier, durch die Stimmung, durch die Bereitschaft, durch die Atmosphäre in der Mannschaft vielleicht auch ein bisschen blenden lassen und sehen das zu positiv?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Deutschland lange unter seinen Möglichkeiten oder die deutsche Mannschaft lange unter ihren Möglichkeiten geblieben ist. Verblüffend war, dass das dann im Laufe dieser kurzen Zeit gelungen ist, sie wieder auf Spitzenniveau zu trimmen. Aber das Leistungsvermögen ist vorhanden, da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Ich finde aber, dass in der Tat man sollte diese Nations League total ernst nehmen. Ja, und die vorigen Endrunden haben ja schon gezeigt, wie spannend diese Schlussturniere sind mit vier Nationen. Das sind richtig packende Veranstaltungen und das muss ein richtig großes Ziel sein. Und es ist kein Nebenschauplatz.
Olli hat ja gerade die teilweise überraschenden Nominierungen des Bundestrainers angesprochen. Toni Kroos kam ja zurück, er hat jetzt aufgehört, Thomas Müller auch. Wie sieht es denn aus mit anderen? Was ist mit dem Kapitän bei dieser Europameisterschaft, mit Ilkay Gündoğan?
Na, Ilkay Gündoğan kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es da irgendwie einen Grund geben sollte, dass er aufhört, er ist im besten Fußballeralter. Hat eine sehr gute EM gespielt. Die WM ist erst in 2 Jahren, also würde mich jetzt überraschen, wenn es da andere Meldungen geben könnte. Natürlich wird immer nach einem großen Turnier, das war schon zu unserer Zeit, so alle 2 Jahre oder meistens ist ja nach einer WM, wird es immer Überlegungen geben bei dem einen oder anderen, dass er sagt, jetzt es reicht, das habe ich auch mal gemacht. Aber dann hat der Werde mich zurückgeholt dann für die WM 94. Aber es gibt immer mal Überlegungen, das wird es auch jetzt wieder geben. Gut, Toni war klar, Thomas Müller war auch ein bisschen zu erwarten, dass er das macht. Oder er so gestern am Wochenende auch wieder seinen dritten Frühling gezeigt hat. Wunderbar, freut mich für ihn. Ähnlich wird es ja auch bei Manuel Neuer sein, glaube ich. Ne? Wir sind in Kontakt mit Manuel, mit ihm noch vor kurzem telefoniert, der Bundestrainer auch. Bin mit seinem Management in Kontakt und er wird sicherlich auch jetzt vor der ersten Nominierung wird er sich auch nochmal zu Wort melden und dann sicherlich eine Sprachlegung finden, wie es dann für ihn weitergeht. Er ist auch total, meine neue, muss ich sagen, ich bin auch total begeistert von ihm, wie er jetzt auch in den...
Also würdet ihr euch wünschen, dass er nochmal 2 Jahre durchzieht bis zur nächsten Weltmeisterschaft?
Ja, am Ende ist es ja seine Entscheidung. Na, er weiß natürlich, er hat ja auch, glaube ich, nur noch 1 Jahr Vertrag bei den Bayern. Man, in 2 Jahren ist er dann auch, glaube ich, schon 40. Das ist letztendlich eine Entscheidung, die er für sich selbst treffen muss, ob es überhaupt für ihn weitergeht. So lange, das weiß im Moment auch noch keiner, ist natürlich immer noch ein Weltklasse-Torwart. Aber wir haben natürlich mit Marc-André ter Stegen auch einen Weltklasse-Torhüter, der natürlich auf seine Chance jetzt so ein bisschen wartet. Nübel gestern gesehen. Also du hast, wir haben schon Top der Bernd Leno, und also Baumann, wir haben so viele gute Torhüter. Ja, Kevin Trapp, also wir Torhüter-Position brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Am Ende ist es eine Entscheidung, die der Mann selbst treffen muss. Natürlich auch am Ende entscheidet natürlich der Bundestrainer. Das ist ja klar. Der Bundestrainer entscheidet am Ende, wer nominiert wird, wer spielt. Und das sind Dinge, die werden sich aber, das kann ich verraten, ich will das gar nicht vorgreifen. Es wird sicherlich vor der Nominierung, die wird übernächste Woche sein. Bis dahin wird es natürlich eine Entscheidung geben, wie es auch für Manuel weitergeht.
Was erwartet ihr? Was erwartet ihr, wenn Rudi das so andeutet?
Nach allem, was Manuel Neuer selber gesagt hat, gleich schon nach dem Spiel gegen Spanien, läuft es ja vielleicht so auf eine gewisse Pause hinaus, dass er erstmal sich einen Moment zurückzieht, so ungefähr, aber gerne sich den Rückweg ins Nationalteam offen halten möchte. So habe ich ihn verstanden, so hat er sich auch nochmal geäußert. Ob das dann eine gute Lösung ist, das muss
man... Das wird man sehen, aber eins ist auch klar, ich meine, der Manuel Neuer, der muss ja auch sich selbst gerecht werden. Das ist einfach eine, oder wenn er Aussagen trifft, das hat er sich natürlich auch verdient durch seine Karriere. Ich glaube schon, ich habe ja auch als Spieler noch mit Weltklasse-Torhütern gespielt, dann selber als Trainer super Weltklasse-Torhüter gehabt und habe jetzt auch Manuel Neuer erlebt. Klar, der ist ja mal bei allen Weltklasse-Torhütern, die wir hatten in der Geschichte des deutschen Fußballs, ist der Manuel wirklich, kann man fast sagen, ganz oben. Und deshalb hat er sich das verdient, selbst die Entscheidung zu treffen oder auch selbst, ich sag mal, den ersten Aufschlag zu haben, wie er sich entscheidet. Und dann am Ende, das ist auch klar, trotzdem am Ende, das hat ja auch Julian Nagelsmann bewiesen bei der Nominierung schon vor der EM. Julian ist auch immer in der Lage zu sagen, ja, das ist halt auch dann letztendlich dann die Macht eines Trainers oder eines Bundestrainers. Nochmal anders als Vereinstrainer. Das habe ich ja auch schon gemacht. Als Vereinstrainer musst du auch immer ein bisschen, jetzt immer ein paar Überlegungen, vertragliche Konstellationen, wie machst du das jetzt mit dem, müssen wir den verkaufen, nicht. Das ist natürlich als Bundestrainer ein bisschen einfacher. Am Ende kannst du nominieren.
Ja. Einer, finde ich, gehört allerdings in diese Überlegungen auch hinein. Und das ist Marc-André ter Stegen, der nun schon so lange darauf wartet, dass er mal die Nummer 1 ist oder spielt bei einem Turnier. Und ich finde, gerade bei der EM hat er wirklich eine Verdienstmedaille für Loyalität und Teamgeist und Standhaftigkeit verdient. Der verdient jetzt eigentlich auch eine klare Aussage zu seiner Perspektive.
Aber wenn ich Rudi richtig verstanden habe, dann kommt die ja bald, oder? Diese
die wird klare kommen.
Aussage.
Und dann, klar, ist ein gutes Thema. Das war ja auch das, unabhängig von der fußballerischen Qualität, die wir gezeigt haben bei der EM, aber auch, sind wir diese, das sagen ja alle Bundesliga-Vereine oder auch die Nationalmannschaften, ist ja der Teamgeist, der Teamspirit enorm wichtig in so einer Gruppe. Und der war wirklich herausragend in diesen vier, fünf Wochen. Ich habe das ja tagtäglich erlebt. Und da spielt auch diese Position natürlich auch eine wichtige Rolle. Und kannst du wiederholen, Marc-André hat da eine wirklich wunderbare Rolle gespielt, was sicherlich nicht einfach war für ihn.
Nee, wahrlich nicht.
Also ein großes Thema, was die Position der Nummer 1 in der deutschen Fußballnationalmannschaft angeht. Rudi hat es ja richtig gesagt. Keine, wo wir sportlich irgendwelche Sorgen haben müssen, weil es keine Alternativen
gibt. Trotzdem geht es nach dem Leistungsprinzip.
Ja, man muss es auch.
Man muss ein paar Jahre zurückdenken, wenn man an die WM 2018 in Russland denkt. Da ist Manuel Neuer die Nummer 1 gewesen beim Turnier, ohne ein einziges Saisonspiel absolviert zu haben. Auch da hat Ter Stegen stillgehalten. Der Torwart vom FC Barcelona ist ist ein Weltklasse-Mann. Und da wurde zum Beispiel, ich glaube, das Leistungsprinzip nicht konsequent genug durchgesetzt. Ne?
Aber das hat sich eben Julian Nagelsmann schon sehr deutlich auf die Fahnen geschrieben.
Da ist ja, glaube ich, Nagelsmann der Härtere, der Deutlichere, der sagt, pass auf, so, jetzt ist gut, jetzt machen wir es mal anders.
Ja. So habe ich das Gefühl. Wir sprechen gleich weiter, haben aber ein paar Hinweise von unserem Wettspielpartner. Und in 90 Sekunden sind wir gleich wieder hier in dieser Runde beim Stahlwerk Doppelpass. Und da sind wir schon wieder, heute mit Rudi Völler, und wir haben über die Nationalmannschaft schon ein bisschen gesprochen, sind sehr gespannt auf die Nominierung von Julian Nagelsmann und diese Richtungsentscheidung, auch was die Position im Tor angeht bei der Nationalmannschaft, aber da geben wir uns allen einfach noch ein paar Wochen Zeit. Kommen zum FC Bayern, der ja auch immer große Basis ist der deutschen Fußballnationalmannschaft und in der letzten Saison doch schwer gebeutelt war. die Situation an der Säbener Straße scheint sich aber zu entspannen, aber Themen gibt's genug.
Glückliche Torschützen und ein entspannter Trainer. So flüssig wie im Pokalspiel läuft's hinter den Kulissen allerdings nicht. Im Transfer-Hickhack um Leverkusens Nationalspieler Tah überrascht plötzlich Clubboss Caro mit der Aussage, er halte absolut nichts von Bayern Sportvorstand Eberl, würde nicht einmal mit ihm verhandeln. Volle Breitseite, aber ein verbaler Konter bleibt aus.
Wir finden halt nur einen Satz dazu ein, reden Silber, schweigen ist Gold.
Aber da ist ja noch Uli Hoeneß. Rechtzeitig vor dem Saisonstart poltert sich die selbsternannte Abteilung Attacke wieder in Topform. Und vor allem die Medien kriegen ihr Fett weg.
Geht mal langsam auf den Sack. Ihr alle miteinander, inklusive Lothar Matthäus, ihr könnt nicht lesen und nicht zuhören.
Während Eberl lieber Antworten auf dem Platz geben möchte.
Da soll das Programm Attacke laufen.
Der Kader des neuen Trainers Kompanie steht soweit. Den Club verlassen haben Innenverteidiger Dillicht sowie Rechtsverteidiger Masraoui und Leon Goretzka muss sich wohl einen neuen Verein suchen. Dafür hat die Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers Palinha endlich geklappt. Dazu kommen der derzeit verletzte Innenverteidiger Ito und als Königstransfer der flexible Offensivmann Olise, den Hoeneß laut eigener Aussage nicht wirklich kennt. Von Kompanie wiederum ist er bereits jetzt überzeugt.
Da wird gearbeitet und das ist etwas, was uns gefehlt hat.
Als kleine Zugabe noch eine Spitze gegen Vorgänger Tuchel. Aber der knuddelig wirkende Gegenentwurf Kompanie rechtfertigt ja erst einmal die Vorschusslorbeeren. Das überzeugende 4:0 bei Zweitligist Ulm kann allerdings diese Frage noch nicht beantworten. Starten die Bayern wirklich wieder durch?
Frage kann wahrscheinlich Stefan auch nicht beantworten, aber was ist dein Eindruck, dieses FC Bayern vor der Saison 24-25?
Ich meine, die Bayern letztes Jahr haben ja in der Champions League wirklich eine gute Rolle gespielt und haben auch wirklich eine tolle Champions League-Saison gespielt. In meinen Augen war sehr unglücklich gegen Real Madrid mit der Fehlentscheidung. Vielleicht haben wir es noch ein bisschen auf dem Schirm. In der Bundesliga und im Pokal natürlich Nachholbedarf. Aber es wird nicht einfach in der Meisterschaft. Leverkusen, wir haben das alles besprochen und auch BVB haben sich gerüstet für den Kampf um die Meisterschaft und den Pokal die letzten fünf, sechs Jahre, glaube ich, wirklich zum Teil katastrophal performt. Also da gilt es auf jeden Fall, etwas nachzuholen. Und das ist die Ansage von Uli Hoeneß auch. Neuer Trainer, spannende Personalie. Aber die Spieler, die sie geholt haben, denke ich mal, wird den FC Bayern schon auf eine nächste Stufe heben. Aber Fakt ist auch, dass du viele Spieler im Kader hast, mit denen du nicht in die Saison gehen willst. Und da gibt es natürlich noch Bedarf, den einen oder anderen abzugeben. Goretzka, Coman oder Gnabry, Fragezeichen. Also sind ja noch zwei, drei Spieler, die der FC Bayern noch abgeben möchte.
Bleiben wir mal bei Leon Goretzka. Der steht momentan
also nicht. Also es ist nicht rund. Ne? Also bei Leverkusen ist alles aufgestellt für den Kampf. Und bei Bayern gibt es noch viele Fragezeichen und das sollten sie nicht so weit rausschieben.
Und sie wollten eigentlich früh fertig sein.
Ja, das ist ihnen
letztes
gelungen.
Jahr, erinnert euch an die Deadline Days bei den Bayern, das war nicht so erfreulich. Goretzka, wie ist seine Situation, Philipp, aus deiner Sicht zu beurteilen? Er spielt keine Rolle gerade. Man hat ihm, glaube ich, auch wenn sie sagen, das bleibt alles intern, sehr deutlich gesagt, schau dich um, hier nicht. Er hat aber einen guten Vertrag, noch 2 Jahre Vertrag. Wie siehst du das?
Ja, problematisch in jeder Beziehung. Denn gerade für ihn ist es natürlich eine extrem unbefriedigende Situation. Es ist ja nicht so, als ob man eben, es ist alles andere als intern gewesen, dass man ihm sozusagen das Bitte verlass unser Haus Brief zugestellt hat. Aber wohin soll er gehen? Ja, und wie soll er seinen Status wahren? Das ist ja eigentlich immer der entscheidende Punkt. Natürlich würden viele Vereine gerne Leon Goretzka in ihre Mannschaft einreihen, aber nicht zu den Konditionen, die bei Bayern gelten. Und da müsste er dann selber auch von runter, von dem Anspruch, die wieder erfüllt zu bekommen. Und da tut er sich sicherlich auch schwer mit. Das ist irgendwie ein allgemeines Problem im Profifußball. Aber ich glaube, er wäre gut beraten, es zu tun, denn sonst kommt er kaum ins Spiel. Und das ist für seine Karriere und für sein persönliches Wohlbefinden natürlich eine Katastrophe.
Also Fakt ist ja, er hat ja Anfragen vom SSC Neapel, von Atletico Madrid. Aber er wird natürlich von seinem Jahresgehalt, was er bei Bayern München hat, natürlich runterschrauben müssen. Und da ist die Frage der Bereitschaft vom Spieler. Also ich appelliere da immer ein Stück weit auch an die Vernunft des Spielers, zu sagen, denn ich meine, die verdienen eh so viel Geld, dann verdiene ich halt 3-4 Millionen weniger, bin aber ein gesetzter Spieler, auch im Hinblick auf die WM, vielleicht in 2 Jahren.
Wie wichtig ist es denn, dass er wieder dann spielt, um auch wieder eine Chance zu haben bei Julian Nagelsmann? Unabdingbar?
Ja, das wird schon wichtig sein. Also klar.
Die einzige Chance.
Ja, das ist natürlich, wenn du bei einem Club wie bei Bayern München oder bei Leverkusen, mal Beispiel Robert Andrich, der hat auch im letzten Jahr in der Vorrunde auch relativ wenig gespielt, ja. Wurde oft rotiert und trotzdem hat er dann wunderbar in der Nationalmannschaft gespielt. Klar, du musst halt schon hin und wieder mal spielen, dann auch in einem Top-Club. Wenn das jetzt nicht mehr der Fall sein sollte, angeblich ist ja so ein bisschen jetzt so rauszulesen, rauszuhören, dann macht es wahrscheinlich Sinn, dann zu wechseln, wenn er diese Ansprüche noch hat. Und die Qualität hat er logischerweise immer noch, dann auch auf den WM-Zug raufzuspringen. Dann macht es sicherlich Sinn, dann auch nochmal woanders zu spielen, klar. Aber Stefan hat es ja gut erklärt. Am Ende muss er dann auch für sich selbst entscheiden. Ja. Ja, wie man ist. Das eine ist ja, und das auch muss man auch sehr professionell sehen, man will, es gibt Verträge, die müssen eingehalten werden. Aber man will sich natürlich auch wohlfühlen. Man will natürlich auch anerkannt sein. Klar, diesen klassischen Stammspieler, wie es früher mal war, den gibt es heute so in der Form auch kaum noch, weil sehr stark rotiert wird durch die vielen Spiele. Aber man will natürlich auch seine Einsatzzeiten.
Ich glaube, dass er selbst sich das auch schuldig ist oder seinem Anspruch schuldig ist, natürlich zu spielen. Und andererseits natürlich auch der FC Bayern München ein Interesse daran haben müsste, ein großes Interesse, dass man da tatsächlich dann auch, es funktioniert ja nur über den Spieler, wenn der Spieler sagt, ne, ich bleib hier, dann kann der abgebende Verein oder der vielleicht abgeben will, gar nichts machen. So, aber die Bayern müssten natürlich auch bestrebt sein, nach Möglichkeit nicht zu viele Baustellen mit in die kommende Saison zu nehmen. Da soll was Neues entstehen, da muss auch sowas dringend, sowas wie neue Aufbruchsstimmung entstehen. Mhm. Und wenn du ja ohnehin so ein paar Geschichten hast, wo du jetzt nicht weißt, wie sieht, was ist mit Gnabry, wie sieht tatsächlich der Stellenwert von Kimmich in der kommenden Saison aus, was ist mit Müller, wenn du dann noch so eine Baustelle hättest, wo im Prinzip ja mehr oder weniger deutlich kommuniziert worden ist, für Leon Goretzka gibt es hier kaum noch Perspektiven, dann solltest du wirklich zusehen, dass du das auch gelöst kriegst, bevor du richtig in die Saison gehst.
Aber warum soll nicht Leon Goretzka sagen, ich habe noch 2 Jahre Vertrag, ich kämpfe mich schon rein, ich trainiere gut, das konstatieren sie ihm ja, dass er unglaublich professionell ist und ich werde wieder meinen Wert mehr erarbeiten für diese Mannschaft.
Es ehrt ihn, wenn er das sagt und auch diese Einstellung hat. Aber auf der anderen Seite gibt es die Seite des Vereins, der Verantwortlichen. Und wenn die sagen, die Perspektive ist hier nicht mehr gegeben für Leon Goretzka, dann muss er selber reflektieren. Wir gehen nochmal zum Ende der letzten Saison, Champions League Halbfinale. Goretzka hat eine Halbzeit gespielt, dann wurde er ausgewechselt, im Rückspiel gar nicht mehr, im Kader war er schon, aber hat nicht mehr gespielt. Und das sind ja so kleine Zeichen, die schon gesendet werden. Dann gehst du in die Vorbereitung einer Saison, bist bei der EM nicht dabei, gehst in die Vorbereitung einer Saison und spielst mehr oder weniger auch keine Rolle. Jetzt ist das erste Pflichtspiel gegen Ulm und du bist gar nicht im Kader. Also so vernünftig musst du schon sein als Spieler zu sagen, warte mal, ich will ja nicht jeden Tag zur Säbener Straße fahren zum Trainieren, weiß aber genau, dass ich nie im Kader stehen werde. Das macht dich ja mürbe nach 4-6 Wochen.
Da, ja. Also, aber letztlich sind es jetzt 2 Wochen noch oder ein bisschen mehr.
Dann soll er vernünftig sein.
Die Frage ist ja nur, ist es jetzt schon eine Zockerei? Also wie viel Geld legt der FC Bayern vielleicht noch drauf, um irgendwie Gehaltsunterschiede zu kompensieren. Das ist ja nicht ungewöhnlich.
Ja, aber im Vordergrund steht ja genau diese entscheidende sportliche Frage, nämlich die Erkenntnis, nicht willkommen zu sein mehr beim FC Bayern. Die ist ja nun überdeutlich formuliert, ohne dass es in der Öffentlichkeit
und zwei
klar ausgesagt
Trainern,
wurde.
Ne? Also
von verschiedenen Trainern, dass er jetzt nicht im Kader ist, beim Rückspiel gegen Madrid, die hatten Personalnot und der ist nicht eingewechselt worden. Das sind ja nur überdeutlich deutliche Zeichen. Und die muss einfach Leon Goretzka auch lesen. Natürlich kann er immer darauf hoffen, dass sein gutes Trainieren und vielleicht eine gewisse Situation ihm wieder Spiele verschafft. Aber das ist ja unwahrscheinlich. Also eigentlich ist es an ihm, jetzt einen Schlüssel zu nehmen und sich einen neuen Weg zu erschließen.
Also das werden wir beobachten, wie sich da Leon Goretzka entscheidet.
Ich habe Petitionen in Bochum von seinem Heimatverein, da wird es wohl nicht. Da wird es wohl nichts finanziell, aber England wäre. Ja, genau, du kennst ja. England wäre eine gute Adresse für Leon. So irgend so einer von den Top 5, 6 aus der Premier League, der passt ja körperlich dazu. Ein Box-to-Box-Spieler, ist athletisch.
Also in der Bundesliga wüsste ich jetzt nicht.
Eintracht Frankfurt.
Ja, die Frage ist, ob er dazu dann bereit wäre, natürlich.
Aber wenn
er
die Prioritäten
so für sich setzen würde, in der Bundesliga zu bleiben, klar. Aber dann wären wir, und jetzt in keiner Weise despektierlich über Eintracht Frankfurt, dann wären wir natürlich von dem Anspruch her eine Stufe unter dem, was er jetzt aktuell glaubt, beim FC Bayern offenbar zu haben.
Aber spielt er international immerhin, Europa League?
Absolut, also, absolut.
Auch wichtig, voll.
Sehen. Also wir sollten uns nicht zu sehr in Spekulationen hier verlieren und jetzt noch jeder noch einen Verein reinwerfen. Wir sind gespannt, wie das da weitergeht. Personell sprechen gleich über den FC Bayern. Ein Neuzugang, den nicht alle auf dem Schirm hatten. Michael Olise hat zumindest mal angedeutet im Pokal in Ulm, dass er sehr wertvoll werden kann für den FC Bayern. Wir sprechen gleich weiter hier in der Runde beim Stahlwerk Doppelpass über den Angriff des SC Bayern auf Bayer 04 Leverkusen in dieser Saison. Und wie gut sind sie gerüstet an der Sevener Straße. Einen Moment Geduld, dann melden wir uns gleich wieder. Willkommen zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Erste Sendung der neuen Saison, natürlich mit Hajo von Hadeln und Band. Heute Rudi Völler unter anderem unser Gast. Und Katharina schaut jetzt mal schon den ersten Formcheck.
Der Formcheck der Champions wird präsentiert von unserem Partner Happy Bet.
Und da geht's um den FC Bayern München und wir gucken da auf das erste Pflichtspiel in der Ära unter Kompany. Es ging im DFB-Pokal gegen den Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm und wir gucken da im Speziellen jetzt auf die Torvorlage zum 3:0 aus Sicht der Bayern. Das Tor ja dann durch Kingsley Coman und hier haben wir Michael Olise. Der 51 Millionen Neuzugang, der nur 2 Minuten zuvor übrigens eingewechselt worden war, also wirklich nur 2 Minütchen, hat also sofort alles schon funktioniert und hat aufblitzen lassen, beziehungsweise zumindest schon mal einen Vorgeschmack auf das geliefert, auf das wir uns da möglicherweise freuen dürfen von ihm. In London geboren. Er hat die französische Staatsbürgerschaft und hat eine bemerkenswerte Pressekonferenz geliefert zu seinem Amtsantritt. 3 Minuten. 100 Wörter. Also um das Ganze mal ins Verhältnis zu setzen, so viele Wörter verbrauche ich wahrscheinlich in einer Minute oder wahrscheinlich jeder von Ihnen zu Hause auch. Also es war wirklich sehr, sehr wortkarg. Auf der anderen Seite will er aber eben auf dem Platz glänzen und hat da beispielsweise, das war zumindest etwas, was die Reporter ihm entlocken konnten, Franck Ribéry nachahmen. Das ist ein Bayern-Vorbild von ihm. Und Max Eberl, der hat umso mehr dann reden können und von ihm geschwärmt, das hier gefällt ihm besonders an seinem Neuzugang.
Also das sind knapp 200 Pflichtspielen in der Premier League und im Championship und Freundschaftsspielen, fast 100 Torbeteiligungen und mit 22 Jahren. Er hat einen Weg gegangen über große Leistungszentren, dann über Reading, über Crystal Palace, sich jetzt zu Bayern München gespielt und ist einfach ein unfassbar kreativer Spieler, eine unglaubliche Schlaunis, sehr guter linker Fuß, kann sowohl über den Flügel spielen, aber auch im Zentrum spielen, also gibt uns sehr viel Variabilität. Ein Spieler, der uns sehr viel Freude machen wird.
Ja, und jetzt bin ich gespannt, wie viel Freude dieser junge Mann unserer Runde so machen wird. Dankeschön.
Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von unserem Partner Happy Bet.
Und die Wortkreation von Max Eberl, Schlaunes, hat der Junge, bringt er mit, finde ich auch ganz bemerkenswert. Aber Stefan, was für Erwartungen hast du an Michael Olise?
Ja, schon auch hohe Erwartungen, logischerweise. Bayern München war ja nicht nur der einzige Verein, der ihn verpflichten wollte, sondern wirklich andere, viele Top-Clubs waren auch dran. hat ein unglaubliches Tempo, ist physisch wirklich sehr, sehr gut, hat einen sehr starken linken Fuß, ist kreativ und kann verschiedene Positionen spielen. Also das ist schon etwas, was der FC Bayern auch gebraucht hat. Sie haben den Zuschlag bekommen bei ihm. Ich glaube, wir können uns freuen, aber wir sollten jetzt nicht irgendwas beurteilen beim Pokalspiel gegen Ulm, wo er rechts vorbeigeht und die Vorlage macht, sondern da sollten wir ein paar Wochen abwarten. Fakt ist aber auch, dass er verletzungsanfällig war, also immer muskuläre Probleme hatte. Das wünsche ich ihm natürlich nicht, aber das wird auf jeden Fall ein Gewinn für den FC Bayern und auch für die Bundesliga.
Hat mit der französischen Olympiamannschaft in Paris gespielt, ist ins Finale gekommen, da gegen Spanien dann verloren. Aber Bela, Sie haben ja eigentlich der FC Bayern auf diesen Flügelpositionen jetzt auch ein Überangebot. Coman, Gnabry ist wieder fit.
Wie überall, ja. Also um mit Uli Hoeneß zu sprechen, ich kannte ihn vorher übrigens auch nicht. Also nicht so genau den Uli. Das ist mir jetzt aufgefallen, in der Tat bei den Olympischen Spielen, als mit den auffälligsten Spieler. Ich habe auch bei diesem Spiel eigentlich auf was anderes geachtet. Man guckt sich ja Bayern gegen Ulm im Pokal ja nicht deswegen, weil man irgendwie eine Spannung erwartet. Sondern man will wissen, wie lässt Kompanie spielen, was ist das Neue an diesem FC Bayern. Und da, gut, Olise ist ja voll im Saft, kam später rein, ist weiter als die anderen, weil er schon Spielpraxis hat. Aber was ist mir aufgefallen beim FC Bayern? Das ist diese Rückkehr zu den Grundlagen. Ja, dieses Selbstverständnis wiederfinden, die defensive Arbeit, ist das, was mir aufgefallen ist. Vorne schon das Anlaufen, selbst beim Stande von 3-0, rennen sofort 4 Mann hinter dem Ball. Also diese elementaren Basisdinge des Fußballs, der Defensive, die hat er, ich glaube, fast schon wieder neu eingeführt beim FC Bayern. Nach dieser letzten Saison ohne Titel ist, glaube ich, die Rückkehr zu den Grundlagen einer der wichtigen Schritte, die Kompanie davor hat.
Und wenn wir da Uli Hoeneß hören zu Kompanie, der sagt, ja, jetzt wird wieder gearbeitet. Das ist auch nochmal so ein bisschen ein Seitenhieb gegen Tuchel. So hörte sich das an bei Uli Hoeneß.
Ich habe den Trainer jetzt das eine oder andere Mal kennengelernt. Da wird gearbeitet. Und das ist etwas, was uns gefehlt hat.
Okay. Kann das sein?
Nein.
Also ist das...
Nein. Natürlich wurde unter Tuchel gearbeitet, das ist schon hart. Also, ich meine, also gut, reden ist Silber, schweigen ist Gold, nicht immer, ne?
Ja. Die Frage ist, ob das Uli kann. Ja. Natürlich wurde unter Tuchel gearbeitet, es wurde auch unter Nagelsmann gearbeitet. Also Tuchel
und auch hart gearbeitet.
Ja, und auch hart gearbeitet. Und Tuchel ist auch ein herausragender Trainer, aber da waren andere Dinge, die nicht funktioniert haben.
Chemisch,
das zeigt ja auch, wie groß der Frust ist nach dieser schlechten letzten Saison, die sie da hingelegt haben in der Bundesliga und wie sehr es da auch gärt. Also so eine Aussage zu tätigen, wir haben eben über die Aussage von Fernando Caro gesprochen. Also diese Aussage finde ich eigentlich in Bezug auf den ehemaligen Trainer fast noch eine Spur härter. Aber andererseits, vielleicht kann man eine Ableitung daraus ziehen, wie viel Wut bei den Bayern auch im Bauch ist im Hinblick auf die kommende Saison, sowas wie eine fußballerische Wiedergutmachung zu betreiben. Wenn man sich mal zurückerinnert, nach diesen beiden Meisterschaften von Borussia Dortmund 2011, 2012, da hat Jürgen Klopp ja auch dann anschließend sogar gesagt, also das Imperium wird zurückschlagen. Die sind heiß und ich bin sehr, sehr gespannt, ob sie schon wieder, weil natürlich einiges im Umbruch ist, man hat einen neuen Trainer, der zumindest die Bundesliga noch nicht so gut kennt, selbst wenn er viel Vorschusslorbeeren bekommen hat, ob sie sofort schon wieder da sind oder ob nach diesen, es sind ja 2 schwächere Jahre, die hinter ihnen liegen, ob sie nicht doch etwas mehr Zeit brauchen, bis sie sich tatsächlich finden und neu ausrichten.
Man darf ja auch nicht vergessen, diese Trainerfindung beim FC Bayern war ja sehr, sehr länglich, um es mal vorsichtig zu sagen. Hat sich ein bisschen hingezogen. Ist Kompanie immer noch, also das war jetzt das erste Pflichtspiel, ist das immer noch ein Risiko, so einen doch relativ unerfahrenen Trainer bei so einem Verein zu installieren und dem sozusagen auf die Schulter zu legen, die Verantwortung jetzt das Imperium zurückschlagen zu lassen?
Natürlich ist das ein Risiko, weil er einfach noch nicht so viel Geschichte aufzuweisen hat. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so das Risiko, das das größte Gewicht hat bei dieser Saison. Ich glaube, dass der sich da ganz, also schon jetzt ganz wohl fühlt und schon jetzt eine gewisse Stellung hat. Das macht jedenfalls den Eindruck. Eher finde ich, dass dieser Umbruch, der ja total angestrebt wurde von Max Eberl, es sollten ja eigentlich noch andere Spieler kommen. Es war von Olmo die Rede, es war Xavi Simons und vor allen Dingen ein weiterer Flügelspieler, ein französischer Douet, ja, den wollten sie wirklich haben, der jetzt zu Paris Saint-Germain gegangen ist. Da sollte ja ganz viel passieren im Kader. Und das ist letztlich nicht gelungen, weil die Spieler, die man ganz gerne auch hätte gehen lassen, natürlich gegen gutes Geld, die sind eben nicht gegangen oder wurden nicht nachgefragt. Mhm. Und das ist halt nicht so richtig gelungen. Jetzt muss man sehen, dass so ein Spieler wie Serge Gnabry oder so, dass der eben auch nach einer verlorenen Saison halt wieder zur alter Stärke findet. Dann kann das sehr schnell auch wieder so den gewohnten Gang gehen und die Bayern sind dann wieder so die dominante Macht der Liga.
Und möglicherweise ist das sogar dieser relativ unbeschriebene Blatt, kommt man ja eine Chance für den FC Bayern. Die werden zu einer Chance gezwungen. Ja, das ist, glaube ich, die siebte Wahl gewesen, glaube ich, bei der ganzen Trainerfindung. Sie wollten sogar noch Tuchel zurückholen. Man hat sich eine Möglichkeit vielleicht unfreiwillig geschaffen, etwas Neues mal auszuprobieren und nicht nur in diesen bekannten Gewässern zu fischen. Vielleicht ist das sogar ganz spannend, so ein Projekt zu sehen wie ein 38-Jähriger, der unter Guardiola auch sicherlich einiges gelernt hat, also als Spieler, wie er das umsetzt beim Dauerfavoriten.
Ich habe gerade gesehen, der Rudi hat ja einmal kurz den Finger gehoben.
Also ich glaube auch nicht, dass es ein großes oder auch ein kleines Risiko ist, weil einfach schon
die ihr habt ja auch also Bayer Leverkusen hat auch einen unerfahrenen Trainer
ein
geholt
Beispiel. Damals mit Xavi. Klar galt auch Xabi Alonso galt ja ein großes Trainertalent, aber natürlich noch nicht im Profibereich. Und es war auch mutig von Fernando Caro, von Simon Rolfes, ihn dann zu verpflichten. War ein Abenteuer und ist natürlich jetzt, hat sich ausgezahlt, ist natürlich jetzt wunderbar gelaufen. Und es wird bei ihm auch so sein. Und deshalb ist das Risiko nicht so groß. Oftmals ist es ja schwieriger, wenn du eine Mannschaft übernimmst, die sich fast tot gewonnen hat. Also wenn du zu viel Erfolg hattest vorher mit einem Trainer und dann kommt ein neuer junger Trainer, der natürlich mit diesen Alten arbeiten muss, mit den älteren Spielern, die gerade sehr erfolgreich waren. Das ist eigentlich unangenehmer. Und deshalb die werden alle mitziehen. Und so den Eindruck, den ich jetzt so hatte aus einigen Interviews, der wird sein Ding durchziehen. Der wird auch nicht jetzt Rücksicht nehmen auf irgendwelche Namen. Mhm. Und das ist auch gut so. Da werden auch die Etablierten, die merken, neue Spieler dazu gekommen, ist ein enormer Zweikampf oder Grabenkämpfe geben, auch für die Stammplätze, das tut jeder Mannschaft gut. Mhm.
Also Konkurrenzkampf ist natürlich riesig beim FC Bayern. Machtwort des Aufsichtsrats, Machtwort von Uli Hoeneß, darüber ist auch viel gesprochen worden. Und du hast ja gerade gesagt, Philipp, die Dinge, die Planungen, die man hatte, da sind nicht alle aufgegangen. Darüber sprechen wir gleich nach einem Exklusivspot in 30 Sekunden. Geht's weiter. Da sind wir schon wieder zurück von Stahlberg-Doppelpass und wir sind beim FC Bayern München. Und der Eindruck, den konnte oder könnte man ja haben, Christoph Freund und Max Eberl haben viele Pläne, aber im Hintergrund herrscht die wirkliche Macht. Da sagen dann viele, ja, Uli Hoeneß macht wieder das operative Geschäft. Er hat sich selbst dazu, wie immer, sehr prägnant und sehr deutlich geäußert.
Ich habe kein Machtwort gesprochen. Ich habe mitgeteilt, was der Aufsichtsrat des FC Bayern beschlossen hat. Und ihr alle miteinander, inklusive Lothar Matthäus, ihr könnt nicht lesen und nicht zuhören. Es gibt einen Beschluss des Aufsichtsrats, der besagt, dass wir haben 125 Millionen ausgegeben und wenn danach noch neue Spieler kommen, muss auch erstmal verkauft werden. Das habe ich mitgeteilt und das ist nicht mein Machtwort, sondern das Machtwort des Aufsichtsrats in seiner Gänze. Und ihr müsst lernen zuzuhören und die Wahrheit zu schreiben. Ja? Und das ist für euch ein ganz, ganz großes Problem, Jahr ein, Jahr aus. Ich möchte nichts mehr dazu sagen.
Jetzt weißt du mal so ungefähr, vor einer Saison, also Saisonstart, und Uli kam rein und hat die Antrittsrede gehalten vor der Mannschaft, unsere Ziele. Ja. Und wenn er dann so geredet hat, dann bist du raus.
Dann hast du die Hacken zusammengeschlagen, oder?
Aber hallo.
Aye, aye, Sir.
Nachvollziehbar.
Ja.
Gut so. Respekt einflößen, nach wie vor.
Aber ist das für die operativ-sportlich Verantwortlichen normal, dass halt der Aufsichtsrat, andere Vereine haben auch sagen, da ist, das und das Geld haben wir zur Verfügung. Wenn er ausgeben wollt, müsste er erst wieder was reinholen. Halt oder wird das überinterpretiert, weil es eben ein Uli Hoeneß ist?
Der ja, also ich glaube, natürlich wird der Aufsichtsrat sich diese Marschroute, diese Maßgabe da schon zurechtgelegt haben. Aber ich meine, es kommt ja jetzt auch nicht von ungefähr, dass die dann von Uli Hoeneß kommuniziert wird und nicht von einem anderen Aufsichtsratsmitglied vielleicht. Es gibt auch Vereine, da hört man, da legt der Aufsichtsrat, der ja das Kontrollgremium ist, da legt der Aufsichtsrat auch irgendwie einen Budgetrahmen fest. Da stellt sich aber keiner hin und kommuniziert das. Also insofern, sagen wir mal, ist das schon dieses Echo, was daraus entstanden ist, das ist sozusagen mit eingepreist, finde ich. Aber wenn wir es mal runterbrechen auf das, was da gesagt worden ist, ja, ist doch richtig so, ist doch normal. Also sie haben schon was ausgegeben und wenn sie mehr ausgeben wollen, müssen sie erst halt mal was erwirtschaften.
Das hat er auch gerade versucht zu erklären,
ja,
dass diese öffentliche Empörung über die Aussagen, die kann er nicht verstehen. Und das ist auch richtig so, weil einfach, das ist doch logisch. Also klar, in anderen Vereinen wird es nicht kommuniziert, oder in der Form kommuniziert, aber es war doch immer klar, die haben relativ viele Spieler schon verpflichtet, die Bayern. Und auch selbst so ein Club wie Bayern München muss dann auch einige Spieler abgeben, bevor sie dann noch einen anderen holen oder noch zwei andere. Das ist ein ganz normaler Vorgang, also gar nichts Dramatisches.
Ja, vor allen Dingen, wenn man sieht, welche Summen da im Raum stehen. Und die Bayern haben ja auch schon so ein bisschen, sind schon ein bisschen in Vorleistung getreten, wenn ich denke, wie sie im Winter den Verteidiger Boe von Galatasaray geholt haben oder da den spanischen, der jetzt schon wieder weg ist, Saragossa. Ja, da haben sie auch nochmal draufgelegt. Das sind ja eigentlich irre Summen. Ja, wir haben ja eben über den VfL Bochum geredet. Der könnte sich nicht mal die Zusatzzahlungen an für Saragossa leisten. Ja,
Ulisse und Paulinho zusammen kosten über 100 Millionen Euro Ablöse.
Ja, ja, und sie haben auch noch ein paar Trainer, die sie dann ja auch noch abfinden mussten. Da ist ja auch noch viel Geld rausgeflossen, oder?
Nehmen wir mal die letzten drei. Nehmen wir Nagelsmann, Tuchel und nehmen wir jetzt Kompanie. Wenn du da von Ablöse, Abfindung und Gehalt sprichst, sprechen wir auch wieder von 80 oder 90 Millionen. Und das sollte dem FC Bayern in Zukunft nicht mehr erlauben. Ich glaube, wo sie ihr Hauptaugenmerk drauf legen werden, ist dieses Gehaltsvolumen von 300 Millionen plus. Und das wollen sie und müssen sie auch abbauen. Und da sind sie ja dran.
Aber dass es nicht einfach ist, sehen wir am Fall Goretzka zum Beispiel.
Abwarten. Transferfenster ist noch offen bis Ende August. Da wird sich mit Sicherheit noch das eine oder andere tun beim FC Bayern. Ich sage, da werden noch zwei oder drei Spieler den Verein verlassen. Da ist noch Zeit. Da ist noch Zeit.
Vorhin vom Imperium schlägt zurück, diese Zeiten 2011, 2012 gehört. Diese angeschlagenen Bayern, die ihr Mir san Mir, so haben das zumindest manche ja gesagt, so ein bisschen verloren haben, sind die besonders gefährlich?
Ja, weil wie eben schon gesagt, es ist ja nicht nur jetzt das letzte Jahr, das nicht so gut war, auch das Jahr davor, wo sie am Ende dann noch Meister geworden sind, war ja auch nicht richtig gut für Bayern-Verhältnisse. Klar, das sind halt zwei Jahre zu viel und werden wieder angreifen. Aber auch, das kam jetzt ein bisschen zu kurz in der Diskussion. Wir reden jetzt von Bayer Leverkusen, die natürlich auch durch das Spiel gestern immer noch Titelfavorit sind. Bayern München, klar. Aber ich glaube auch Stuttgart und vor allem Borussia Dortmund. Ich finde, Borussia Dortmund hat sich überragend gut verstärkt, ähnlich wie die Leverkusener. Mhm.
In der Saison Jahr, zuvor,
im Sommer, ja. Aber auch Simon Rolfes wunderbare Personalpolitik gemacht hat. Auch die Dortmunder jetzt haben sich auf wirklich 4-5 Positionen definitiv verstärkt. Also bin ich mal gespannt.
Als ob Rudi Völler unseren Ablaufplan kennen würde. Wir machen nämlich gleich weiter mit dem BVB. Sportlich, was die Transfers angeht, muss man sagen, top gearbeitet. Aber es knirscht im Hintergrund so ein bisschen. Sven Mislintat als Kaderplaner dazugekommen. Wie ist die Zusammenarbeit mit Kehl? Wie positioniert sich Ricken? Was ist da zu erwarten? Knallt da vielleicht noch in dieser Hinserie? Das besprechen wir nach einer kurzen Pause in Stahlberg. Doppelpass, bis gleich. Willkommen zurück im Erfurt hinten, der Stahlberg Doppelpass für die nächste Runde. Und bevor die Bundesliga-Saison überhaupt begonnen hat, haben wir schon Themen über Themen. Rudi Völler hat es ja gerade gesagt, auch der BVB hat personell richtig nachgerüstet und hat offensichtlich doch, sagen wir so, aus dieser letzten Saison, wo man zwar die Champions League erreicht hat, aber vor allem Leverkusen und auch Stuttgart und Bayern dann hinterhergelaufen ist, gelernt. So schaut's aus
beim BVB.
Nuri Sahin hat als Spieler Zauberbälle gespielt und als BVB-Trainer scheint er jetzt sogar magische Kräfte zu entwickeln. Denn irgendwie hat Sahin Niklas Süle verzaubert. Der präsentiert sich nämlich nach der Sommerpause nicht nur mit neuer Frisur, sondern auch mit neuer Figur. Süle verspricht Sahin eine komplett rund erneuerte Berufsauffassung, also Süle 2.0. Und 2.0 heißt hier konkret 20 Pfund weniger. So schaut's aus. Eine schwerwiegende Typveränderung, zu der man Süle gratulieren muss. Wenn er, der vor 4 Jahren im Champions-League-Finale schon mal Mbappé abgekocht hat, jetzt tatsächlich dauerhaft seine unbezahlte Nebentätigkeit als Hamburger Tester ruhen lässt, dann werden Nuri Sahin und alle BVB-Fans sehr viel Freude mit ihm haben und die Stürmer der Konkurrenz sehr viel Ärger. So schaut's aus. Der BVB hat nicht nur einen neuen Trainer, sondern auch eine neue Hierarchie beim Führungspersonal. Aki Watzke hat seine Nachfolge geregelt und Lars Ricken den Job gegeben, den eigentlich Sebastian Kehl wollte. Und beide müssen sich jetzt auch noch mit Diamantenauge Sven Mislintat herumschlagen, der als Kaderplaner zum BVB zurückgekehrt ist, dem aber bisweilen herzlich egal ist, wer unter ihm Chef ist. Ricken, Kehl und Mislintat, das bedeutet viel Kompetenz in Fußball-Sachfragen, aber auch viel Kompetenzgerangel. Watzke wird darauf achten müssen, dass sich alle gut ergänzen und einordnen, sonst wird mindestens einer den Abflug machen. So schaut's aus. Freiwillig nach England abgeflogen ist schon Niklas Füllkrug. Für den Nationalstürmer wäre es im Dortmunder Sturm vielleicht etwas eng geworden. Denn Guirassy soll nahtlos an seine letzte VfB-Saison anknüpfen. Und der junge Maxi Bayer sieht zwar so aus, als ob er sich nicht alleine die Schuhe binden könnte, weiß aber ganz genau, worin er sich als zweiter Mann neben Guirassy von Füllkrug, Allaire, Moukoko, Adeyemi und all den anderen unterscheidet.
Also offensiv kann ich ja alles spielen und ja, ich bin variabel einsetzbar.
So schaut's aus. Auch Waldemar Anton kann defensiv außer Torwart mehr oder weniger alles spielen. Und offensiv, wenn's sein muss, auch. Pascal Groß steht für verlässliche Abräumarbeit im Mittelfeld. Und wenn Sahin jetzt auch noch einen aus dem Hut zaubert, der das Spiel antreibt, dann ist der BVB in der neuen Bundesliga-Saison nicht nur ein ernstzunehmender Verfolger, sondern muss womöglich auch selbst verfolgt werden. So schaut's aus.
Rudi Völler hat uns ja vorhin schon gesagt, dass er die Borussen echt auf der Rechnung hat. Wir haben jetzt alle personellen Dinge da mal zusammengefasst. Was überzeugt dich da am meisten an Veränderungen beim BVB?
Naja, also klar, die anderen vorne, Klub wie zwei Leverkusen, hat man ja auch gesehen. Gestern mit den neuen Spielen, die Bayern, haben wir auch gerade vorgestellt. Das sind ja aber alles so Spiele, die wir alle ja noch nicht so richtig kennen. Ne? So im Detail, die lernen wir jetzt kennen, die neuen Spieler immer. Borussia Dortmund hat Spieler verpflichtet, die wir natürlich sehr gut kennen. Ne? Ich habe sie wirklich fast in jeder Trainingseinheit erleben dürfen, jetzt während der Europameisterschaft. Pascal Groß, Anton, vorne Bayer, Maxi Bayer jetzt. Und ich weiß, was die können. Und das ist schon enorm. Guirassy hat gezeigt in Stuttgart, was er kann. Also ich glaube schon, auch wenn Fülle jetzt weggegangen ist, ich glaube schon, dass Borussia Dortmund mit diesen Neuzugängen, wenn die eine sehr gute Rolle spielen können. Und auch hatte vorletzte Woche noch mit Sebastian Kehl Kontakt wegen einer anderen Geschichte, habe ihm aber nochmal gratuliert, weil gerade Maxi Bayer, den durfte ich wirklich erleben jetzt in der Zeit, während der Nationalmannschaft jetzt in den Trainingseinheiten eine Schusstechnik, eine wirkliche Geschwindigkeit, sich auch durchzusetzen. Also der wird den Dortmundern viel Freude bereiten und auch uns in der Nationalmannschaft, da bin ich schon überzeugt.
Stefan, dieser BVB, muss man auf der Rechnung haben?
Also ganz entscheidend, finde ich, ist ja immer so eine Achse. Ne? Ja. Die Leverkusen ja definitiv im letzten Jahr hatte, Bayern München nicht. Die waren immer so ein bisschen auf der Suche. glaube, Dortmund hat sie jetzt. Mit Kobel, ein herausragender Torwart. Du hast Anton, du hast Schlotterbeck, du hast Pascal Groß in der Zentralen. Du hast Guirassy vorne und mit Maxi Bayer finde ich auch, das wird der Shootingstar in diesem Jahr, da bin ich mir ganz sicher. Und dann hast du so eine Achse, die die Erfahrung hat, die die Bundesliga kennen. Und du hast einen Trainer, der jung ist, der euphorisch ist, die gelbe Wand wird hinter dem stehen vom ersten Spieltag an. Also das spricht viel Gutes. Also ich glaube auch, dass Dortmund eine sehr, sehr gute Saison spielen wird.
Und sie haben ja mit Niklas Süle auch, wenn man so will, fast einen Neuzugang, der sich neu erfunden hat. Wie sehr freut dich das?
Auf jeden Fall, dass
er diesen schwierigen Weg jetzt in der Sommerpause gegangen ist, nach der Enttäuschung der letzten Saison, nicht bei der EM, jetzt sich wirklich physisch, aber offensichtlich auch mental in Form gebracht hat?
Also ich finde, das ist auch, also wir sollten ihn jetzt nicht heilig sprechen für die Geschichte, die er jetzt gemacht hat. Also das ist auch ein bisschen seine Pflicht, also das, sich in einer guten Verfassung dann zu präsentieren. Und ich freue mich für ihn, weil ich mag ihn. Und es würde ja alle freuen, wenn er über Borussia Dortmund auch wieder zur Nationalmannschaft zurückkäme. Weil wenn er wirklich topfit ist und ein richtig ordentlich gutes Gewicht hat, muss man ja ehrlicherweise sagen, dann kann er wirklich auch für jede Mannschaft dann auch eine große Verstärkung sein.
Veranlagung, absolut.
Absolut.
Er hat alles.
Ja. Schnell.
Er ist unheimlich schnell.
Übersicht.
Also auch als
er aufhatte, fand ich ihn gar nicht langsam. Ja. Also das wirkte immer so wie so ein rennender Kühlschrank, aber der war auch damals ziemlich zügig. Ja?
Der rennende Kühlschrank, merken wir uns. Ja. Immer die Frage, wie viel man reinpackt in diesen Kühlschrank. Aber lass uns bei diesem, was ja eben auch noch mitschwingt, bei dieser neuen Führungsstruktur bleiben. Lars Ricken ist der Nachfolger von Watzke. Kehl hat die Enttäuschung, glaube ich, diesen Job nicht gekriegt zu haben, halbwegs verkraftet. Und jetzt eben ist mit Sven Mislintat noch mal einer da. Und es ging ja schon Schlagzeilen durch. Einer wird bis zum Winter weg müssen. Glaubst du, dass es so explosiv schon ist oder dass die sich zusammenraufen oder dass das, sagen wir mal, eine fruchtbare Zusammenarbeit werden
kann? Steckt natürlich eine Prognose drin. Fakt ist, dass es hat da geknallt, beziehungsweise jetzt in dem Trainingslager in Bad Ragaz ist sozusagen der Krach, den es vorher tatsächlich auch gegeben hat, deckt sich auch mit meinen Informationen, halt öffentlich geworden. Und dass es diesen Krach gegeben hat, das liegt natürlich fast schon so ein bisschen in dieser Personalkonstellation begründet. Das war nicht ganz einfach. Also erstmal, du hast es gesagt, Ricken wurde neuer Sportgeschäftsführer, ist also jetzt sozusagen in Sachen Sport der ranghöchste Entscheider. Über allem schwebt natürlich nach wie
immer
vor
noch Aki, ja?
Hans-Joachim Watzke. Aber Kehl wollte den Job, hat sich da auch in Position gebracht. Der musste natürlich erstmal schlucken. Hat sich gefügt. Ich finde auch, dass gerade speziell er bei diesen Transfers, die wir erwähnt haben, einen richtig guten Job gemacht haben. Und mit Sven Mislintat ist natürlich jemand dazugekommen, der vom Organigramm quasi unter Kehl angeordnet ist. Jetzt ist Sven Mislintat aber ein Typ, der so seine eigene Expertise im Umgang mit Autoritäten hat. Der VfB Stuttgart hat seine Erfahrung diesbezüglich auch gemacht. Und tatsächlich ist es da auch zu, ich sag mal, Kompetenzüberschreitungen, Eigenmächtigkeiten gekommen. Und die spannende Frage ist jetzt natürlich, man hat Sven Mislintat da jetzt auch auf seine Rolle hingewiesen, wird er sich da fügen, wenn er das tut? Dann hat er sicherlich, hat tolle Arbeit als Chef-Scout von Borussia Dortmund früher ja auch gemacht. Dann hat er sicherlich einiges einzubringen. Und das ist halt die spannende Frage, wo man nur Prognosen stellen kann, aber nichts Genaues weiß. Ob das aufgeht, ob die sich zusammenraufen. Mhm. Auch was man nicht vergessen darf, durch den Trainerwechsel, Nuri Sahin für Edin Terzic, das spielt natürlich auch eine Rolle. Also Edin Terzic war recht eng mit Sven Mislintat. Mhm. Nuri Sahin ist jemand, der sehr eng ist mit Lars Ricken und auch mit Sebastian Kehl. Die haben noch zusammen gespielt.
Stimmt die Info, dass Nuri Sahin gesagt hat, Mislintat hat nicht in die Kabine und nicht auf dem Trainingsplatz?
Das ist das, was er wohl über andere dann auch so kommuniziert hat. Also er ist wohl nicht derjenige gewesen, der hingegangen ist und gesagt hat, ich möchte das nicht, dass du auf den Trainingsplatz kommst oder die Kabine betrittst. Diese Überlegungen hat es bei Schein gegeben. Der BVB sagt, ja gut, ein Kaderplaner hat auch nichts in der Kabine unbedingt zu suchen im Trainingsplatz. Aber die Tatsache, dass das thematisiert worden ist, sagt natürlich auch ein bisschen.
Die Frage ist, Entschuldigung, diese Transfers, die Dortmund getätigt hat, die findet man auch ohne Mislintat erstmal. Also das waren jetzt keine Talente, die der entdeckt hat.
Ja.
Also Gerasi, Pascal Groß hat man auch schon mal gesehen vorher, auch Waldemar Anton. Also das ist ja nicht so, dass das im primären Bereich eines Trüffelsuchers fällt, sondern da kommt jeder drauf. Ne? Insofern, aber in der Tat, das war ein sehr schöner Satz in dem Beitrag vorhin, ist ihm eigentlich echt egal, wer Chef unter ihm ist. Ja, also so, das stimmt wirklich. Ne?
Ja, das wird halt sehr spannend zu beobachten sein, wie sie sich zusammenraufen, ob sie sich zusammenraufen. Ein bisschen Reibung, das hat Hans-Joachim Watzke jetzt ja auch kürzlich noch mal betont, ist natürlich auch erwünscht. Aber das sagt man natürlich immer gerne dann, nachdem bekannt geworden ist, dass es vielleicht etwas zu viel Reibung gegeben hat.
Und es ist ja durchaus interessant, wie sich ein noch unerfahrener Trainer, Nuri Sahin, da positioniert. Auch da gibt es ja Parallelen zum FC Bayern, zu Kompanie, zu Alonso bei Leverkusen in der letzten Saison. Über den neuen Cheftrainer sprechen wir gleich hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Nach einer kurzen Pause Nuri Sahin, der Verantwortliche an der Seitenlinie beim BVB. Willkommen nochmal zurück zum Stahlwerk Doppelpass aus dem Airport in München mit Ayo von Harden und Band und unserer Runde. Katharina hat mittlerweile hier Platz genommen, aber wir waren ja noch bei Borussia Dortmund. Stefan, was ist deine Erwartung an Nuri Sahin? Ist ja auch einer, der in der Türkei schon als Cheftrainer gearbeitet hat, bei der Bundesliga nicht, auch noch ein junger Mann.
Ich glaube, dass er an sich selber sehr hohe Ansprüche stellt. Ich glaube, er ist ja ein Dortmunder Junge, mehr oder weniger. Und ich glaube, dass er da schon etwas entfachen kann, ist hoch motiviert, war ja schon im Trainerstab von Terzic dabei, ein halbes Jahr hat sich so eingewöhnen können. Mhm. Ich bin total zuversichtlich. Genau wie Rudi bei Kompanie bin ich bei Sahin in Dortmund auch zuversichtlich.
Also wir freuen uns auf diese Bundesliga-Saison. Scheint an der Spitze spannend zugehen zu können. Eine sehr traurige Nachricht hat uns erreicht diese Woche. Rudi, Willy Lemke ist verstorben. Legendäre Managerpersönlichkeit bei Werder Bremen. Und du hattest mit ihm einen ganz, ganz intensiven Kontakt. Hat dich damals auch geholt. Welche Gedanken haben dich ergriffen, als du von seinem Ableben, von seinem überraschenden Ableben gehört hast?
Ja, war natürlich geschockt, klar, weil er Willy Lemke kannte, war eigentlich topfit, ist noch fast jeden Tag laufen gegangen im Bremer Bürgerpark und ja, war für viele ein Schock, hat mit seinem Sohn telefoniert die Tage. Und am kommenden Freitag wird es eine große Trauerfeier geben. In Bremen bin ich natürlich auch da, wie viele andere auch. Also was Großes geleistet für den deutschen Fußball und vor allem auch bei Werder Bremen.
Du hast es gesagt, er hat Großes geleistet. Welche Spuren hinterlässt er denn? Weil er war ja in langen Jahren auch so ein Gegenpart zu Uli Hoeneß. Er war auch ein streitbarer Geist. Also was für eine Legacy, was für eine Hinterlassenschaft hat er geprägt?
Eine überragende Ergänzung damals zu Otto Rehagel, der natürlich alle sportlichen Dinge entschieden hat. Willy war mehr der Abwickler, hat sich auch danach, später auch bei Thomas Schaaf oder anderen Trainern aus dem Sportlichen rausgehalten und war halt auch pfiffig, hat viele Ideen gehabt und hatte schon, glaube ich, war ich sogar noch in Bremen Spieler, die einer der Ersten, der die Idee hatte, auch mal ein komplettes Spiel an einen Sponsor zu verkaufen, damals in Bremen. Also er war seiner Zeit auch in vielen Dingen voraus. Und gerade einen Club wie Werder Bremen dann so an die Spitze gebracht zu haben, mit vielen anderen logischerweise auch in Bremen, da hat er schon einen großen Anteil dran.
Ja, also sehr, sehr traurig, dass er zu früh gegangen ist. War auch immer ein gern gesehener Gast hier im Doppelpass. Willy Lemke, meine Damen und Herren, also am Freitag nächster Woche Trauerfeier in Bremen. Und dann ist es eben so, Fußball und die Welt dreht sich weiter und wir schauen auf die nächste Woche. Bundesliga beginnt die neue Saison und da wollen wir natürlich auch unser Schweinchen wieder füllen, wie das so ist. Und Katharina hat ein paar Spenden auch eingesammelt heute, eine ganze Menge.
Es ist ein bisschen was zusammengekommen. Okay, gut. Wir hatten schon mehr, aber wir sind natürlich sehr, sehr dankbar für alles, was gekommen ist. Vorab darf ich Sie aber gerne noch mal darauf hinweisen, dass Sie auch herzlich eingeladen sind, bei uns vor Ort mit dabei zu sein, wenn der Doppelpass on Tour geht. Im Herbst ist das nämlich wieder der Fall. Gerne mal reinklicken. Unten hier in der Bauchbinde ist eingeblendet, wo Sie sich da durchklicken können, um zu sehen, in welche Städte wir tatsächlich kommen. Und wie gesagt, dann sind wir bei Ihnen vor Ort. Da können Sie mitdiskutieren, können die Experten, die Gäste quasi hautnah miterleben. Und ja, Spenden sind zusammengekommen. Wir gehen einmal durch, wir fliegen einmal durch. Gerne mit Applaus begleiten, wer da heute gespendet hat. Der Fanclub Harnberger 99, der FCB-Fanclub Gerspenthal-Odenwald, glaube ich, wenn ich es richtig, Gerspenthal, so. TSV 1880 Eintracht Schwandorf, Familie Tegen aus Ehndorf, SG Padenstedt, Sandra und Michael Stuttgart und Köln, Familie Schrapp, Pilsamstag Dinkelsbühl, MMW, die Mehrmarkenwerkstatt, Heiligenstedt GmbH, Stuttgart Fanclub, Fanatics aus Oggelshausen, die Jungs vom SV Medard, der FCB Fanclub Teublitz in der Oberpfalz, Silke und Andreas Juresch und Dirk. Vielen Dank dafür. Es sind 375 € zusammengekommen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank dafür und vielen Dank euch allen für eine engagierte Diskussion. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Am kommenden Sonntag sind wir wieder da und freuen uns auf den ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison. Horst Held wird unser Gast sein, der neue sportliche Verantwortliche von Union Berlin unter anderem. Also, wir freuen uns auf eine neue Saison, die 30. Das Stahlwerk Doppelpass. Jetzt gibt es ein Bierchen. Dankeschön, Rudi Völler, für den Besuch. Und Ihnen allen noch einen schönen Sonntag. Und wer will, ein Schlückchen Bier. Bis kommenden Sonntag. Dankeschön, Rudi. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.